Ah, hi, grüß euch. Hi. Sorry. Hey, na, ihr seid jetzt hier, ne?
Ja.
Alles klar, passt.
Ist cool?
Ja, ja, voll, voll.
Alles klar, alles super.
Viel Spaß, ciao, ciao.
Danke. Dass das jetzt passiert ist?
Ja, auf jeden Fall. Herzlich willkommen zum Schnarren der Snares mit.
Ja.
Krass. Ja, die wollen wir vielleicht mal ausmachen.
Das ist mir noch schnell eingefallen.
Ich meine, es ist zwar ein Schlagzeug-Podcast, aber oh nein.
Stark. Das war auch war voraussehbar.
Oft kam der Bauer rüber und gesagt, jetzt reicht's.
Ehrlich?
Ja, ja, wirklich jetzt.
Der Bauer?
Ja, wir haben einen Bauer gegenüber und ich habe dann oft in der Tenne oben halt geübt oder gespielt. Und dann wurde es auch manchmal spät oder man hat noch ein Feuer draußen gehabt und dann wurde es so spät, dass es dann manchmal an der Scheune geklopft hat. Sehr harte Musik und Lehrer, die angerufen haben, ob ich nicht zu jung bin für Slipknot und solche Sachen.
Nein!
Ja, auf jeden Fall.
Also die Pop-Akademie. Wie groß ist so eine Prüfungsgruppe?
Oh, das ist jetzt nicht, das ist einfach nicht passiert gerade.
Nein, das ist nicht passiert. Ja. Moritz hat aber nicht absolviert.
Ich auch nicht.
Was? Nee.
Facebook habe ich noch?
Du hast Facebook, ja.
Interessant.
Mit 2.301 Freund aktuell.
Geil. Das sind wirklich keine einfachen Fragen.
Nee, ne?
Cheers.
Auf ein schönes Gespräch.
Auf jeden Fall.
In diesem Sinne auch an euch ein herzliches Prost, Hallo an alle und auf ein schönes Gespräch. Wir sind zurück, die Sommerpause ist vorbei und der Drum Talk von Geber Music und damit auch ich, Ben Flor, melden uns wieder in eurem Stream. Ich bin heute wieder in Berlin und habe endlich einen lang versprochenen Gast zu Gast. Bevor wir dazu kommen, noch ganz kurz der hausmeisterliche Teil. Danke für eure Nachrichten und Gästewünsche, nur damit niemand enttäuscht ist. Ich schreibe mir wirklich alles auf. Ich antworte eigentlich auch immer, aber natürlich klappen nicht alle Wünsche. Also zumindest nicht sofort. Manchmal will jemand nicht, manchmal kommen wir terminlich nicht zusammen und na ganz ehrlich, manchmal ist ein einzelner Wunsch auch so Special Interest, dass er es nicht durch die Redaktion schafft. Aber es wird nie ein Wunsch wegradiert, sondern bleibt immer in meinem Hinterkopf und auf meinen Listen. Also weiter wünschen und überhaupt schreiben. Ich freue mich. Ach so, und liken, teilen, empfehlen. Nur so bekommen wir eine größere Zuhörerschaft und nur so kann der Drum Talk auch bestehen bleiben. Zurück zu meinem Gast. Ich sag's wie es ist. Für mich sitzt vor mir der nächste große Schlagzeuger seiner Generation aus Deutschland. Was Leute wie Kurt Kress und Udo Dahmen waren, was Leute wie Benny Greb, Annika Nillis, Felix Lehrmann und Jost Nickel heute sind, das wird er in Kürze sein, wenn er es nicht sogar schon ist. Sein Spiel ist technisch unfassbar beeindruckend, seine Pocket ist so tief, dass kaum jemand von uns normalen Menschen dort reinreicht und sein Spiel ist so geschmackvoll, dass man sich selbst das freakigste Solo noch gern anhört. Das reicht schon fast als Grund, um von mir in den Podcast eingeladen zu werden, aber darüber hinaus ist er auch noch ein unglaublich netter Typ. Und im Drum Talk findet er nur nette Typen. Da passt er gut rein und deshalb ist er heute hier. Herzlich willkommen einen Gast, über den in diesem Podcast schon ganz häufig gesprochen wurde und mit dem ich heute endlich vor dem Mikro sprechen kann. Herzlich willkommen, Noah Fürbringer.
Danke, lieber Ben. Ich freue mich sehr, hier zu sein.
Ja.
Ich habe ein bisschen Tränen in den Augen.
Das freut mich. Zack, erster Job erledigt. Herrlich. Ja, Mann, endlich, ey. Das war wirklich schon oft Thema, auch zwischen uns. Und vielleicht einmal kurz für alle Disclosure. Als ich heute Morgen Richtung Berlin losgefahren bin, wussten wir beide noch nicht, wo wir uns heute treffen. Freundlicherweise hat sich das schnell geklärt, indem Dirk Eichinger, mein letzter Gast, freundlicherweise einen Raum zur Verfügung gestellt hat. Vielen Dank, Dirk. Shoutout an der Stelle. Wir treffen uns hier gerade so um die, sag ich mal, späte Mittagszeit. Ist das eine okay Zeit für dich?
Das ist eine super Zeit.
Du bist nicht so der Frühaufsteher, oder?
Nee. Ich arbeite lieber gern in der Nacht oder in die Nacht und stehe dann dementsprechend ein bisschen später auf.
Ja. Ja, ich kann mich erinnern, wir hatten vor einiger Zeit zusammen Videodreh und du warst erschrocken, wie früh wir alle aufstehen. Aber ging ganz gut. Also wir haben morgens angefangen zu arbeiten, auch das hast du echt ganz gut, das ging gut.
Im Halbschlaf.
Ja gut, noch ein bisschen relaxter. Ja, in Vorbereitung auf diesen Podcast musste ich mal feststellen, es ist ja erschreckend, wie wenig man über dich so erfährt, ehrlich gesagt. Das ist ja, du hast ja nicht mal einen Wikipedia-Eintrag.
Was soll denn das?
Ja, das verstehe ich auch nicht. Ja. Also wirklich, wir haben einen sehr guten Draht zu Wikipedia, zumindest tue ich immer so. Tatsächlich wurde der Drumtalk schon einmal bei Wikipedia referenziert, jawohl. Und an der Stelle, Leute, es wird Zeit, ja, hier werdet ihr viel erfahren, ihr könnt referenzieren. Der Wikipedia-Artikel in 5, 4, 3, 2, 1
und bitte.
Sehr gut. Ich würde gerne ein bisschen durch deine frühe Vita gehen, bevor wir uns mal auf das Hier und Jetzt konzentrieren. Und erfahrungsgemäß erzähle ich dabei relativ häufig relativ viel Quatsch oder habe sehr große Lücken. Also keine Scheu, da rein zu grätschen.
Sehr gerne.
Sehr gut. Fangen wir doch mal mit deiner Geburt an. Und die müsste, wenn ich richtig informiert war, im Juni 1995 so passiert
ist
sein.
Ist so, ne?
Ja. Aber den Tag weiß ich nicht.
20.
20. Juni.
Ja.
Und zwar, da bin ich mir jetzt wirklich nicht ganz sicher, in München, stimmt das?
Genau.
Aber du hast nicht in München gelebt, oder?
Doch, ich bin in München aufgewachsen.
Ah, Tatsache, weil ja. Du hast mal irgendwie erzählt, kann ich mich erinnern, dass du eigentlich ein Dorfkind bist. Das ist jetzt nicht so Dorf.
Ich war am Wochenende immer am Tegernsee, das ist eine Stunde von München, weil mein Papa auf dem Land aufgewachsen ist und dort haben wir einen sehr alten, wunderschönen Hof.
Alles klar. Okay, aber du bist tatsächlich richtig in München City.
Genau, ich war dort in der Schule und bin dann praktisch wochenends, sind wir dann rausgefahren.
Ja. Ah, krass, du klingst überhaupt nicht bayerisch.
Ich konnte schon bayerisch.
Nein, krass.
Sicher.
Das habe ich noch nie mit dir in Verbindung gebracht. Hammer. Und für mich warst du immer Berliner.
Berliner?
Ja, naja, ist natürlich Quatsch.
Ich bin ja eigentlich Schweizer, ne?
Du bist eigentlich
Schweizer. Ich bin eigentlich Schweizer.
Deine Mutter ist in Basel geboren, glaube ich, ne? Stimmt das?
Ja. So ist es.
Und kannst du Schweizer?
Frau, Schweizerdeutsch. Wir können jetzt den Podcast einfach in Schweizerdeutsch machen.
Ich breche zusammen. Das ist ja der Hammer. Unfassbar. Okay, so, zack, 5 Minuten, die ersten Offenbarungen schon passiert.
Ja.
Okay, also echter Münchner, der auch alle Mundarten kann. Wahnsinn. Du bist da in einem, kann man sagen, ziemlich kreativen Elternhaus aufgewachsen, wenn ich richtig informiert bin. Deine Eltern sind nämlich beide oder waren Filmschaffende.
So ist es.
Ne? RegisseurInnen ja. Und CutterInnen und, also die haben genau. So alles gemacht,
genau.
Beide. Ne?
Ja.
Wie ist denn das so in so einem Haushalt? Also ich kann ja mal kurz erzählen, wie es bei uns ist. Mhm. Ne? Wir stehen halt morgens auf, müssen beide natürlich zur Arbeit, die Kinder sind vorher fertig und dann irgendwann kommen wir alle von der Arbeit und die Kinder kommen wieder so, ne? 9 to 5. Das stelle ich mir jetzt in so einem Haushalt irgendwie anders vor.
Mhm.
Ist schon anders?
Mhm. Das Leben in absoluter Freiheit.
War das so?
Ja, schon auch, ja. Und ich glaube, mir wurde früh die Angst genommen, so vor dem freien Künstlerleben, was natürlich auch ein riesen Privileg jetzt ist, weil man dadurch nicht so eine Angst zustande kommt jetzt, wie man überleben kann und wird.
Ja.
Und es wurde mir früh genommen, dank meinen Eltern.
War das ein bewusster Prozess oder einfach so im Leben? Also habt ihr darüber richtig gesprochen?
Wir sprechen da eigentlich jetzt mehr drüber als früher.
Weil es so ist?
Ja, weil es so ist. Aber ich glaube, da ist sehr viel unterbewusst passiert, weil ich einfach so gelebt habe und irgendwie dabei sein durfte.
Und also gab es irgendwie, wie man das klischee-mäßig so kennt, irgendwann spricht man vielleicht mal mit den Eltern über die Zukunft, was man irgendwann werden soll, beruflich und so weiter. Gab es solche Gespräche, gab es in solchen Gesprächen, also gab es irgendwie auch mal die Option, Junge, vielleicht lernst du einfach was, Beruf oder so? Oder also habt ihr solche Themen gehabt in der Art?
Wenig. Ich hatte einfach wirklich das große Glück, dass das Schlagzeug von meinem Papa bei uns auf dem Land stand, weil er auch ein bisschen spielt. Und ich mich dann relativ früh dahingesetzt habe oder erstmal auf seinen Schoß und in jungen Jahren angefangen habe, Schlagzeug zu spielen und dann echt bis auf eine schwierige Zeit, glaube ich, irgendwann vielleicht 14, 15, 16, eigentlich echt durchgespielt habe und der Weg relativ früh klar war. Und das war natürlich ein Riesengeschenk so, weil dadurch hatte ich so eine Passion und ein Feuer und hab das bis heute und darüber bin ich sehr dankbar.
Warum war es das Schlagzeug? Weil es da stand oder wäre es auch sonst das Schlagzeug geworden?
Ich glaube, es wäre auch sonst das Schlagzeug geworden.
Aber ich meine, du warst, also laut einer Quelle, die ich gefunden habe, warst du 5.
Ja.
Und dass man jetzt als 5-jähriges Kind auf Dingen rumhaut und so, das kenne ich jetzt auch von anderen 5-jährigen Kindern.
Ja, ja.
Da sehe ich jetzt nicht direkt, ey, Wahnsinn.
Meine Mama hat immer gesagt, ich habe im Bauch angefangen.
Ja?
Und wir waren einfach immer sehr verbunden mit Musik und ich war, glaube ich, auf vielen Konzerten dabei und musste auch viele Konzerte aushalten.
Aushalten?
Ja, viele sehr künstlerische Konzerte und sehr artsy Konzerte, viel okay. im Free Jazz und solche Sachen.
Krass, okay.
Aber ich glaube, da ist einfach relativ früh was passiert für die Begeisterung für Musik und speziell natürlich auch fürs Schlagzeug. Und deswegen habe ich das nie, irgendwie nie daran gezweifelt. Und der Weg war einfach relativ früh klar, was einem natürlich total hilft. So.
Absolut. Also ich finde es auch, also ich kenne nicht viele Menschen, bei denen das so war.
Ja.
Was hat dich am Schlagzeug begeistert? Weißt du das noch? Also so diese, was dieses erste?
Ich glaube, die Emotion einfach, das, was du da reingibst, kriegst du auch wieder zurück, so ein bisschen. Und da kannst du auch vieles, viele Gefühle loslassen. Und es ist irgendwie ein ehrliches Instrument.
Okay, nehme ich erstmal so hin.
Ja.
Muss ich noch ein bisschen drüber nachdenken.
Ich vielleicht selber nochmal.
Ja, vielleicht müssen wir die Klammer noch so ein bisschen geöffnet lassen. Vielleicht muss ich nochmal darauf zurückkommen, weil das habe ich mich immer gefragt. Ich meine, ich kenne das ja selbst. Und ich selber war früh vom Schlagzeug fasziniert. Nach meiner Theorie, also ich auch so passiv, also indem ich mir Schlagzeugspielende angeguckt habe. Und nach meiner Theorie lag das vor allen Dingen daran, dass ich das als einziges Instrument beim Angucken verstanden habe. Also Schlagzeug ist so sehr rudimentär erstmal. Da haut jemand wo drauf und da kommt ein Ton raus. Ja. Bei Tasteninstrumenten, bei Saiteninstrumenten, da versteht man erstmal gar nicht, was machen die da eigentlich.
Ja, ja.
Und das ist irgendwie verständlich, bis man dann ein bisschen tiefer reingeht und dann versteht man auf einmal die Hälfte wieder nicht. Aber ich hatte nicht so früh, ich hatte auch sehr früh ein Schlagzeug zur Verfügung, aber nicht so früh.
Ja.
Und das finde ich jetzt schon bemerkenswert, wenn man als fünfjähriges Kind dass man als fünfjähriges Kind gerne auf dem Schlagzeug rumhaut, kann ich verstehen. Ja. Aber dass man da wirklich Schlagzeugspielen draus macht.
Mhm. Na, und dass ein Star war. Ich meine, wenn du in der Stadt wohnst, viele Leute haben ja gar nicht die Möglichkeit irgendwie.
Das ist schon, ja.
Und
wer weiß, wie viele unentdeckte Schlagzeugtalente in München rum.
Eben. Ich klingel immer an Türen und checke alles weg.
Haben Sie ein Schlagzeug? Sie
sollten jetzt kaufen. Und gerade am Anfang mit E-Drums und so, ich weiß nicht genau. Ich glaube, es braucht so einmal dieses Erlebnis mit dem akustischen Instrument. So.
Total. Also das ist ja, also ganz klar, ne, du wohnst irgendwo in der Stadt, du hast eine Wohnung und manchmal geht es nicht anders als mit E-Drum oder es geht nicht anders als mit, aber also ich finde auch, wenn Menschen ein Schlagzeug spielen, damit anfangen, auch in jungen Jahren, da stellt sich mir eigentlich die Frage gar nicht, braucht dieser Mensch jetzt ein Instrument? Es geht ja ums Spielen. Es geht nicht ums Üben, es geht nicht darum, den Unterricht nachvollziehen zu, es geht ja ums Spielen, man will ja spielen.
Ja.
Voll. Na okay, wenn man dann natürlich die Möglichkeit hat, auf die Mansarde auf dem Land zu gehen und da zu spielen, das ist natürlich mega.
Ja.
Fantastisch. Das stelle ich mir toll vor. Komm, wir packen das Kind ein, wir fahren aufs Land, dann haben wir unsere Ruhe und drin ist Lärm.
Laut. Bis oft kam der Bauer rüber und gesagt, jetzt reicht's.
Ehrlich?
Ja, ja, wirklich jetzt.
Der Bauer?
Ja, wir haben einen Bauer gegenüber und ich habe dann oft in der Tenne oben halt geübt oder gespielt. Und dann wurde es auch manchmal spät oder man hat noch ein Feuer draußen gehabt und dann wurde es so spät, dass dann manchmal an der Scheune geklopft hat. Krass. Jetzt reicht's mal.
Aber du hattest ja dann schon irgendwann auch Unterricht.
Ja.
Also das wurde ja irgendwann, also so, und in München dann.
In München, ja. Beim Ohrwurm, bei der Musikschule Ohrwurm hatte ich Unterricht und zwar, lass mich mal überlegen, vielleicht ab 8 oder 9.
Also doch sowas. Noch erstmal ein paar Jahre selber geklopft. Und
ja. Dann,
und das war so richtig, guck mal, hier ist das Lehrbuch von und jetzt machen wir mal 8.
Ich hatte eine wunderbare Lehrerin, Sabine Fieten.
Ja, Grüße gehen raus.
Ja, die unglaublich geil spielt. Und da war ich in jungen Jahren und das war auf jeden Fall nicht einfach mit mir.
Nee.
Ich glaube, ich bin sogar vom Schlagzeug oder ich mal rausgeflogen, weil ich habe einfach nur Quatsch gemacht oder auch immer nur das geübt, was ich will und nie das, was sie gesagt hat am Anfang und so. Und trotzdem haben wir so echt eine coole Beziehung gehabt oder haben sie immer noch, wenn ich sie manchmal sehe.
Ja.
Ja.
Cool. Ja, vielleicht hat sie das gesehen. Wir haben uns gerade im Vorgespräch über SchülerInnen unterhalten, die man im Schlagzeugunterricht vielleicht mal hat und die irgendwie schwierig zu handeln sind in einem gewissen Alter, aber man sieht das, was da mit denen passieren kann und man engagiert sich irgendwie dafür, dass die irgendwie weitermachen.
Ja.
Und vielleicht war das sowas, was sie gesehen hat.
Auf jeden Fall.
Also hat sie ja offensichtlich auch richtig gesehen. Sabine Fieten, vielen, vielen Dank. Wer weiß, ob wir über das alles heute sprechen könnten, wenn du nicht gewesen wärst.
So ist es.
Alles klar, also Schlagzeug war zu Hause, einfach rangesetzt ans Schlagzeug und dann der Unterricht bei Sabine Fieten erstmal, wie ist denn das? Also du hast dann ja irgendwie als Jugendlicher, also bist vermutlich ganz normal zur Schule gegangen, wie man das eben als Kind und Jugendlicher so macht, hast nebenbei Schlagzeug gelernt und bist dann Schlagzeuger geworden. Also es gab jetzt auch keine Zwischenstation oder so. Gab es jemals einen Gedanken von, ich gehe mal Jura studieren oder so?
Nee, wirklich nicht. Es war immer klar, mit allen Höhen und Tiefen und so und Zweifeln und irgendwie an eigenen Problemen im Leben und was weiß ich, aber der Weg war irgendwie immer klar. Ich habe immer getrommelt und wollte auch immer trommeln.
Bevor wir jetzt München verlassen, was du dann irgendwann gemacht hast, würde ich gerne noch zwei kurze Themen anreißen. Bin ich richtig informiert, dass du noch zwei Geschwister hast?
Ja.
Siehste?
Ja.
Zack, machen die auch Musik?
Zwei Schwestern, nee.
Wieso nicht? Aber die sind aber vermutlich auch nicht Bankkaufleute geworden, oder?
Nee.
Im künstlerischen Bereich oder im freieren
Auch Bereich. Im künstlerischen Bereich,
ja. Sehr gut. Du hast in München, also bevor wir jetzt München verlassen oder bevor du München verlassen hast, du hast ja in München logischerweise nicht nur Schlagzeugunterricht gehabt, sondern auch gespielt einfach. Du hast irgendwann auch Bands gehabt. Eine Band, von der ich gelesen habe, war die Band von Amy Warning.
Ja.
Da hast du eine ganze Weile gespielt.
Genau.
Ich habe gelesen, dass du bis 2016 da gespielt hast.
Ja.
Und 2016 gibt es so einen Bayern 3 Beitrag irgendwie, wie heißt denn das? Startrampe.
Ja.
Und da habe ich so, cool, mal gucken. Und irgendwann in der Mitte des Films wird immer die Band vorgestellt. Das ist meine Band, nur nicht dabei.
Da war ich schon in Mannheim. 2016?
Ja.
Ja. Da habe ich, glaube ich, in Mannheim angefangen.
Und deswegen hast du bei Amy aufgehört zu spielen?
Ja.
So.
Und es gab noch ein, zwei andere Gründe.
Okay, alles klar. Ja, wie das manchmal. Oh, gut, das waren ja immerhin 3 Jahre. Das reicht ja auch hin. Hast du, also das war so Singer-Songwriter-Zeugs.
Genau.
Aber ich habe mal irgendwo gelesen, du hast viel in verschiedenen Bands gespielt.
Genau.
Was war da so dabei? Also hast du auch so in so, keine Ahnung, Schüler-Garagen-Punk-Bands?
Ja,
oder so?
In einer Cover-Rock-Band, wo ich auch mit Abstand der Jüngste war. Damit 14 schon gespielt, 15 solche Sachen. Iron Rose hießen die.
Iron Rose.
Ja.
Fantastisch.
Genau, bei Army. Viel kleine Sachen. Viel auf Sessions. Einfach früh mit Leuten gespielt.
Das war mir auch immer wichtig. Gibt es da eine Szene in München?
So eine? Ja, auf jeden Fall.
Wo man irgendwie losgehen kann und sagen kann, hey, ich weiß, dienstagsabends da und da ist eine Bühne.
Es gibt Sessions, genau, und dann habe ich einfach Leute kennengelernt. Und mir war es wichtig, immer im Austausch zu sein und gemeinsam Musik zu machen und zu lernen.
Das ist immer ganz cool, ne? Wenn man gerade als so junger Mensch, und dann sind da irgendwelche älteren Menschen, und die sind jetzt irgendwie, ja, die müssen halt mal mit einem umgehen und man die müssen jetzt mal mit einem spielen und man kann total viel mitnehmen. Das macht Spaß, bis zu dem Punkt, wo man irgendwann feststellt, dass man gar nicht mehr der junge Mensch ist, sondern dass da jetzt andere junge Menschen kommen. Ich habe ganz lange immer mit Älteren zusammengespielt, fand es immer voll cool.
Ja.
Und irgendwann habe ich gedacht, ja, jetzt kann ich immer mit Gleichaltrigen. Und dann irgendwann habe ich festgestellt, irgendwie sind die meisten gleichaltrig oder jünger als ich, mit denen ich hier spiele.
Ja,
liegt das nur?
Das liegt
an mir.
Ja.
Verdammt.
Ja.
Okay, aber so, ich hab mich halt gefragt, ich glaube, ich habe mal irgendwo den Satz von dir gelesen, da hast du sowas, so, ich kann das jetzt nur paraphrasieren, so in der Art wie, ich hatte auch mal meine Metal-Phase oder so. Hattest du so eine...
Auf jeden Fall.
Ja?
Lange, ja. Sehr harte Musik und Lehrer, die angerufen haben, ob ich nicht zu jung bin für Slipknot und solche Sachen.
Nein!
Ja, auf jeden Fall.
Ach, krass.
Und viel Double Bass mit Sugar geübt und so Zeug, ja. Ich würde sagen, also echt früh mit Nirvana und so, also von 8 bis 15 sicher. Oder früher noch, ja.
Wahnsinn. Also, ja, du kannst gebürtig bayerisch sprechen, du kannst Schweizerdeutsch und du kannst Double Bass spielen und hast mit Sugar gespielt. Wahnsinn.
Ja, heute nicht mehr, aber ich habe es mal geübt, ja.
Ist ja ein bisschen wie Fahrradfahren. Naja,
das stimmt
jetzt. Du hast dann, also dann irgendwann ging dein, also genau, wir waren jetzt gerade schon bei 2016, als du eben in München aufgehört hast zu spielen, weil dann ging so langsam dein professioneller Werdegang los oder dein professioneller Ausbildungsgang. Den müssen wir nochmal so ein bisschen einordnen, das habe ich noch nicht genau verstanden, weil du warst erstmal beim Popkurs.
So ist es.
In Hamburg.
Ich habe den Popkurs in Hamburg gemacht, das müsste dann 2015 gewesen sein.
Mhm.
Und dort habe ich Just kennengelernt und habe natürlich von der Pop-Akademie gehört in Mannheim und so, aber ich habe durch Joost bin ich eigentlich noch so, also richtig auf die Pop-Akademie gekommen.
Weil der gesagt hat, geh da mal hin.
Genau. Er meinte so, ey, check doch mal Unis, wenn du noch studieren willst und so, check mal die Pop-Akademie. Und hatte ihn dort dann, also in Hamburg auch im Unterricht. Und das war mega. Und dann habe ich es mir überlegt und dann habe ich mich beworben fürs Jahr drauf praktisch, genau.
Also direkt Popkurs und danach beendet, direkt Poppe.
Genau. Ja. Man ist ja zweimal dort, glaube ich, zweimal im Monat in Hamburg. Genau, bis Mitte des Jahres und dann habe ich mich praktisch fürs darauf folgende Jahr beworben.
Ja, das ist also die Pop-Akademie war schon häufiger mal Thema in diesem Podcast, aber um das einfach nochmal darzustellen, da schreibt man sich jetzt nicht ein und fängt an, sondern da macht man ein relativ aufwendiges Bewerbungsverfahren ja. und muss sich auch freuen, wenn man genommen wird, weil
auf jeden Fall.
Man ja nicht nur jetzt den technischen Voraussetzungen, also man muss nicht nur entsprechend gut spielen können, um da angenommen zu werden, sondern die haben noch ganz andere Anforderungen, was kreatives Denken angeht, was Persönlichkeit angeht, um zu sagen, ja, ich glaube, du passt hierher, also bevor sie einen nehmen. Mhm. Ich hatte auch in diesem Podcast mal ein sehr langes Gespräch mit Udo darüber, wen sie so nehmen würden und wen nicht, weil es ging so ein bisschen darum, dass ich gesagt habe, ja, aber guck mal, so ein Kurt Cobain, der konnte jetzt nicht so richtig gut Gitarre spielen, da hat gesagt, oh, den hätten wir genommen, glaube ich, wenn der uns die Songs vorgespielt hätte. Das war bei dir auch so, also du musstest jetzt nicht nur technisch irgendwie auftrumpfen, sondern irgendwie auch zeigen, ich kann auch kreativ denken.
Ja, und natürlich auch einen großen theoretischen Teil gibt's, den man tatsächlich zuerst machen muss bei der Bewerbung.
Bevor man überhaupt
bei der Aufnahmeprüfung, genau. Ja. Es gibt am Anfang einen Theorieteil und dann müssen alle raus. Und dann wird der Theorieteil korrigiert. Und wenn du praktisch nicht bestehst, dann darfst du auch gar nicht vorspielen. Das heißt, nach dem Theorieteil stehen alle draußen.
Und es werden nur die reingerufen, die, ach du meine Güte.
Ja, oder die Dozenten kamen raus und haben gesagt, ey, sorry, heute nicht.
Oh, das ist ja bitter.
Ja, ja. Und dann hat alle draußen super nervös, so, hoffentlich kommt niemand, hoffentlich habe ich es geschafft.
Wie groß ist so eine Prüfungsgruppe?
Das ist jetzt nicht, das ist einfach nicht passiert gerade.
Nein, das ist nicht passiert. Ja.
ich war an meinem Tag waren, weiß nicht, vielleicht 15 oder 20. Genau, und dann alle nach der Theorie, Aufnahmeprüfung raus, gewartet. Und da war ich mir auch nicht sicher, ob ich das schaffe. Ich war mir eigentlich ziemlich sicher, dass ich gleich eine Absage bekomme. Aber ich habe es irgendwie geschafft auf jeden Fall und dann wird man praktisch eingeteilt, wann man vorspielen darf. Und ich war, glaube ich, der Vorletzte oder so und musste, glaube ich, 6-7 Stunden warten.
Oh,
ja, ja.
Schön.
Dann war ich mit meinem Papa da, dann haben wir ein paar Runden gedreht in der Stadt und dann, die Zeit vergeht natürlich gar nicht.
Null.
Und du willst ja auch die anderen Leute erstmal nicht anhören und so. Genau, wir waren dann spazieren. Ich habe mir dann irgendwann so einen kleinen Jägermeister geholt, kurz bevor ich gespielt habe. Wirklich. Und dann hat alles geklappt.
Ja, fantastisch. Ja. Man spielt ja auch, was hast du denn gemacht? Man spielt ja irgendwie,
man spielt
mit der Band auch, glaube ich, ne?
Ja, es gibt so einen Ad-Hoc-Teil, glaube ich. Ja. Genau. Man spielt, ich musste 3 Songs spielen und ein Solo spielen. Und dann gab es noch einen offenen Teil, wo Frank ein paar Sachen mit dir spielt.
Frank Itt.
Genau, Frank Itt
Folge
und Udo.
Blende ich noch ein, auch hier im Podcast zu hören übrigens.
Ja, und mit Udo gab es dann auch noch einen Ad-Hoc-Teil, wo er praktisch spielt und du musst nachspielen, glaube ich. Und durch gewisse Stilistiken.
Mhm.
Ja.
Hast du geschafft.
Ja.
Hast du gemacht, hast du studiert. 2016 ging das los. Warum hast du dich eigentlich für die Poppe entschieden? Weil ich meine, studieren, du bist zum Beispiel gerade sehr in so einem, jetzt insgesamt sehr in so einem jazzig-fusion-mäßigen Ding unterwegs, unter anderem, was dein eigenes Zeug angeht. Mhm. Also du hättest jetzt auch irgendwo Jazz studieren können zum Beispiel.
Ja, hatte ich auch überlegt, aber das war dann so klar, auch mit Joost und mit Hamburg, mit dem Popkurs, dass ich das einfach probiert habe und dann auch in Mannheim sein wollte. Ja.
Mhm.
Und Udo hat echt am Anfang, wie du schon meintest, ein gutes Gespür für Leute, die dazu passen. Und in meinem Jahrgang war es mega, weil es einfach sehr unterschiedliche Schlagzeuger waren. Das heißt, man hat sich irgendwie gegenseitig, konnte sich voll viel gegenseitig zeigen und mitten und nehmen, so geben und nehmen.
Mhm. Es gab ja schon ein paar Pop-Akademie-Absolventen in diesem Podcast. Also Leute, ich sag's immer wieder, wirklich, ich muss das wirklich ab und zu betonen, weil man hat den Eindruck, dieser Podcast ist irgendwie von der Poppe finanziert, weil wir ständig Leute von der Poppe hier haben.
Ich war da gar nicht.
Nee, nee. Nein, das Ding ist einfach, dass man einfach in gewissen in einer gewissen Szene einfach kaum dann vorbeikommt. Also es kommen einfach, es ist einfach so, ein paar der besten Musikschaffenden aus diesem Land haben da einfach studiert. So ist es einfach.
Vielleicht ist das auch noch ein Grund, warum man dann auch dort sein wollte. Ich habe natürlich schon mitbekommen, hey, Moritz war da, Annika war da, wirklich, und Udo kennt man eh. Und dann war's
Moritz mit, hat aber nicht absolviert.
Ich auch nicht.
Was? Nein! Geil! Moment, dazu kommen wir gleich. Hammer, weil ich war schon total, Moritz hat mir nämlich auch ihr wisst es alle, liebe Hörenden, hat erzählt, dass er dann gar nicht mehr das Examen gemacht hat am Ende, also den Abschluss gemacht hat, sondern gleich gearbeitet hat. Du auch nicht?
Nee.
Also bei Moritz hat gesagt, es lag noch an einer schriftlichen Prüfung, auf die er keinen Bock mehr hatte.
Ja, mir hat schon noch ein bisschen mehr gefehlt.
Ja?
Ich war glücklicherweise viel unterwegs und irgendwo findet ja die Professionalisierung auch draußen statt und nicht in der Uni.
Na, die Poppe kann eigentlich froh sein, oder? Ich meine,
das war ein Hin und Her natürlich, aber ich habe sehr viel gefehlt und die Anwesenheitspflicht ist dann doch sehr streng, was ja auch gut ist. Und dadurch habe ich bestimmte Kurse immer geschoben und irgendwann wollte ich halt aus Mannheim auch weg und so. Und der Weg war irgendwie klar und dann war es so, wie es war.
Ja. Fantastisch. Aber was würdest du trotzdem sagen, was ist diese eine Sache, die dir das Studium an der Popakademie auf jeden Fall gebracht hat?
Ich glaube primär ganz klar die ganzen Freunde und Leute, die dort studieren.
Mhm.
Weil man sich trifft und man arbeitet gemeinsam. Also das ist so mein Approach. Ich glaube, der größte Vorteil in meiner Zeit war wirklich die Freunde und Mitstudierenden. Und das gemeinsame.
Ist ja, glaube ich, jetzt auch durchaus gefeatured, ne? Also ich meine, nicht umsonst sind schon ein paar echt bekannte Acts aus der Pop, also so.
Ja, ja, die sich dann dort gefunden haben.
Man denkt natürlich, man denkt sofort an Alice Merton natürlich.
Ja.
Man denkt an The Intersphere, also Moritz mit seinen Leuten, die sich alle an der Poppe kennengelernt haben. Alice Merton auch mit dem gesamten Team. Mine, glaube ich, ist mit ihrem ganzen Team von der Poppe. Also sie selber auf jeden Fall, aber ich glaube, die meisten ihres Teams auch. Ist bei dir ja auch so. Auch du hast ja, ihr habt ja ein Pop-Akademie-Gewächs entstehen lassen.
Ja.
Mit der Band Fiebel.
So ist es.
So, habe ich neulich noch als T-Shirt wieder von dir gesehen. Ich habe mich noch mal ein bisschen informiert und habe festgestellt, dass ihr zwar durchaus nicht aufgelöst, aber auf unabsehbare Zeit pausierend seid, sozusagen. Ich fand auch tatsächlich, also ich habe mir natürlich auch nochmal in Vorbereitung ganz viel Zeug, das du so gemacht hast und machst, angehört und auch Fiebel.
Mhm.
Und da muss ich sagen, das ist ja so völlig andere Musik, als die ich sonst von dir kenne. Also gerade was jetzt deinen Pater angeht, aber generell, also so dieses, das hat jetzt weder dieses super groovige, auf die Fresse Hip-Hop Ding so, das hat aber auch nicht dieses tricky, jazzy, fusion so, sondern das ist so extrem tiefes Snare auf 2 und 4, Popmusik, weiß nicht, Emo, irgendwas so.
Nee, Indie.
Indie, so, ja. Genau. Als ich das gehört habe, habe ich gedacht, ist es überhaupt noch so dein, also ihr pausiert ja auch gerade nur, ne? Aber ist es überhaupt noch so dein Ding?
Schon, ja. Ich habe mich einfach immer für viel unterschiedliche Musik interessiert und wenn das im richtigen Kontext und mit den richtigen Leuten und so, kann ich das schon auch machen so. Und wir waren einfach wir haben uns an der Poppe kennengelernt und es wurde dann auch eine Freundschaft daraus und es hat Bock gemacht, zusammen irgendwie Musik zu machen. Und jeder hat so ein bisschen, dadurch, dass wir auch alle sehr verschieden sind, hat jeder so ein bisschen seinen Input reingegeben. Und klar, das klingt jetzt nicht so nach mir, wie ich heute spiele, aber trotzdem ist es auf eine Art jetzt nicht so typisch Indie-Pop-mäßig, finde ich, sondern ja, jeder hat so ein bisschen was reingegeben. Ja,
ich fand es total unterhaltsam.
Ja, ja, cool, aber klar, ey, wenn man mich jetzt kennt, ist es so, hä?
Tatsächlich, ja. Aber ich finde es insofern spannend, weil ich meine, gut, das war jetzt, ich würde sagen, der erste jetzt bekanntere Act aus deiner eigenen Schaffenszeit sozusagen, den es mal so gab. Und das ist schon spannend, woher du so kommst. Und darüber reden wir vielleicht später noch, aber ist ja auch ein interessanter Ausblick.
Wir haben auch echt viel gespielt die ersten 2 Jahre.
Ja, das habe ich nämlich so ein bisschen recherchiert. Also ihr wart ganz schon unterwegs. Ihr habt auch viel Musik released, also hab Songs aufgenommen und dann irgendwann gesagt, so, jetzt ist hier mal Feierabend. Mhm. Wie gesagt, bei den Zeiten ist so ein Ding. 2016 hast du an der Popper angefangen. Das heißt, irgendwann, also das Ende muss ja irgendwann gegen 2019 gewesen sein, oder?
Genau.
So, was ja ohnehin erstmal ein nicht so geiles Jahr war, weil du 2019 ziemlich krank geworden bist.
Das stimmt.
Du hattest pfeifersches Drüsenfieber.
EBV,
das ist dieser Virus, ne?
Genau.
Worunter ich mir jetzt nicht so viel vorstellen kann, muss aber sehr unangenehm sein. Und kann auch manchmal ganz okay verlaufen, so. Bei dir hat es, glaube ich, richtig reingekickt.
Ja, ist ganz unterschiedlich. Bei manchen Leuten ist es irgendwie 3 Wochen im Bett liegen, Fieber und geht gar nichts. Und dann danach ist es einfach weg. Und bei mir war es fast ein Jahr. Und davon, glaube ich, mindestens 5-6 Monate wirklich viel Bett und geht gar nichts.
Ja, total krass.
Sticks in der Hand, auf gar keinen Fall, solche Sachen.
Du hast auch wirklich nicht gespielt in der Zeit?
Nee, nicht. Nee.
Krass.
Ja. Ja, großer Einschnitt auf jeden Fall.
Ja.
Das sind dann schon Momente, wo du wirklich überlegst, ey, kann ich das noch machen? Kann ich das nicht mehr machen? Wie sieht meine Zukunft aus?
Ja.
Ja,
das hast du alles noch in Mannheim sozusagen durchgemacht.
Das habe ich in Mannheim durchgemacht, bin aber in der Zeit natürlich zu meiner Familie.
Ja, absolut naheliegend. Und dann, nachdem du das halbwegs hinter dich gebracht hattest, hast du dir gedacht, so, zieh ich mal nach Berlin. Ach so, Moment, nein, du hast gesagt, zieh ich mal innerhalb einer angehenden Pandemie nach Berlin.
Ja, ich bin wirklich während dem, wann war denn das? Nee, ich hatte noch ein Jahr ungefähr, genau, wo es mir dann besser ging. Oder ein halbes Jahr. Und dann war die Frage, ich habe natürlich auch pausiert wegen meiner Krankheit an der Popakademie. Und dann habe ich schon viel in Berlin mit Leuten connected und hier auch so ein bisschen gespielt. Und dann habe ich mich einfach dafür entschieden, ja. Und das war dann kurz nach Corona-Beginn. Ich muss gerade überleben. Nee, genau, 2019 war ich so krank. Dann hatte ich noch mal ein halbes Jahr, wo ich überlegen konnte, was ich jetzt machen will.
Na gut, aber dann war es Mitte 2020.
Genau, und dann bin ich im September nach, glaube ich, nach Berlin gezogen.
Ja, da konnte man gerade ein bisschen umziehen, aber so richtig
sonst
viel.
Gar nicht. Nee.
Also im Proberaumtreffen war jetzt nicht drin.
Wobei in der Zeit ich dann in Berlin wirklich unglaublich viel gemacht habe. Natürlich nicht viele Konzerte und so, aber da habe ich wirklich sehr wichtige Menschen in meinem Leben kennengelernt.
Ja. Ich habe mich auch wieder gefragt und ich habe diese Frage, glaube ich, in diesem Podcast schon so oft gestellt und so vielen Leuten, muss es echt Berlin sein, wenn es was werden soll mit der Musikkarriere? Irgendwie ein bisschen, also ist schon eine gute Idee, oder?
Ja, ist eine schwierige Frage. Bei mir war es auf jeden Fall so, weil ich einfach, ich weiß nicht, ob das stadtbezogen ist, aber ich habe einfach die richtigen Leute, wie man so schön sagt, zur richtigen Zeit irgendwie kennengelernt. Ja. Aber ich glaube auch, dass es Leute irgendwie zusammenbringt, die zusammengehören.
Naja, also ganz viele Menschen, ich weiß gar nicht, also mit wem habe ich mich schon drüber unterhalten? Ich habe mich da mit Chris Bass drüber unterhalten. Ich habe mich da mit, mir fallen also wirklich wahnsinnig viele Leute, die irgendwie alle entweder einen Umweg über oder irgendwann direkt einen Weg nach Berlin gemacht haben, weil sie entweder als Singer-Songwriterin oder als am Schlagzeug oder wie auch immer, also weil sie irgendwie durchstarten wollten und gesagt haben, ja, verschiedene Städte haben verschiedene Szenen, aber Berlin ist schon... ist schon das internationalste zum Beispiel.
Ja, bei mir war es auf jeden Fall genau der richtige Zeitpunkt. Würde man nicht denken in der Zeit.
Nee, wirklich nicht. Nee. Aber offensichtlich eine gute Entscheidung. Eine Sache, die du in Berlin, ich glaube auch in der Zeit dann einmal gestartet hast, ist ein Act, den es meines Erachtens auch jetzt noch gibt und den du auch selber noch nennst. Und zwar die Band Lord of the Amazing Panther. Ich sag's nochmal in besser, liebe Leute. Lord of the Amazing Panther. Das ist ein, jetzt muss ich erstmal fragen, das ist immer nicht ganz klar, ist es nun ein Trio oder ein Quartett?
Ein Quartett,
so. Ja. Weil irgendwo habe ich euch mal als Trio angezeigt gesehen, aber live sehe ich euch mal als Quartett.
Ja.
Das sind erstmal du am Schlagzeug logischerweise und dann ein Mensch namens Vincent Schlippenbach.
Von Schlippenbach.
Entschuldigung, habe ich falsch notiert. Ja, ist okay, ich höre da. Vincent von Schlippenbach, auch bekannt als DJ Illvibe, lange Jahre Mitglied von Seed, auch als Songwriter und Produzent in dieser Szene unterwegs und zwar sehr erfolgreich. Hat Sachen von Peter Fox geschrieben und produziert, hat Sachen mit Materia gemacht.
Crowds heißen sie, genau.
Die Crowds heißt das Produzententeam, ne?
Genau.
Ähm, Und der ist auch bei diesem Projekt ist tatsächlich als DJ am Start. Mhm. Weiterhin gibt es Dirk Berger. Hat er nicht auch was mit den Krauts zu tun?
Ja, ja, ist ein Teil von den Krauts.
Ist auch ein Teil von den Krauts. So, der spielt Gitarre und dann gibt es noch, und jetzt weiß ich nicht, wie man den Vornamen ausspricht. Sagt mal.
Schweizer Name.
Ah.
Beat.
Beat.
Ja.
Beat Halberschmidt, der spielt nämlich Bass. Mhm. Und dann, also, ich habe mir das angeguckt, habe gedacht, also, wie war das? Da war jetzt dieser sehr erfolgreiche DJ und Musikproduzent, der hat sich gedacht, ey, ich will auch mal so eigenen Output und eine eigene Band und da mache ich doch mal mit ein paar jungen Topmuckern was, was die Hälfte der Zuhörer dann vermutlich nicht versteht, super crazy Zeug ist, was eigentlich keiner hören will, aber doch ganz viele Menschen interessiert. Etwa so.
Mhm. Etwa so, ja. Also der hat, Vincent Winnie, hat viele unterschiedliche Projekte und spielt natürlich auch mit seinem Vater, Alexander von Schlippbach, der ja auch ein sehr bekannter
Pianist
ist, Free Jazz Pianist, ja. Und er kennt einfach beide Welten und das macht ihn auch so besonders. Er kennt die Hip-Hop-Pop-Welt und dann aber auch die total avantgardistische Welt. So war es bei mir auch ein bisschen, weil ich so aufgewachsen bin. Und Winnie hat mich irgendwann angerufen, genau, und meinte, ob ich nicht mal vorbeikommen will. Er hat so eine Idee. Und dann haben wir uns getroffen und haben einfach mal gestartet und geprobt. Und Winnie hat tatsächlich mit den anderen drei schon gespielt. Bei Lici Lassi. Genau, und die kennen sich auch schon sehr lange alle. Aber ich bin da voll reingerutscht. Das war, glaube ich, 2 Wochen, nachdem ich in Berlin war, habe ich die kennengelernt. Und das hat mir halt total die Türen geöffnet.
Ja, das glaube ich.
Auch Leute, die wirklich so wollen, dass man andere Menschen kennenlernt. Das gibt es auch nicht so oft. Und das ist bei Winnie wirklich krass.
Der okay, wie war es dann? War es mehr so, dass dir diese Leute andere Leute vorgestellt haben oder dass andere Leute geschnallt haben, ah, der spielt mit dem Schlippenbach zusammen, das kann ja so doof nicht sein, vielleicht lade ich ihn auch mal ein?
Ich glaube beides. Ja. Aber ich glaube beides, ja.
Auf jeden Fall wirklich abgefahrene Mucke und ich war auch ehrlicherweise ziemlich beeindruckt davon, dass was ein DJ rhythmisch-musikalisch so drauf war, weil der macht da ja wirklich...
Na, er spielt das als Instrument, ne?
Ja, genau, das ist wirklich sehr ziemlich abgefahren. Also absolut, absolut. Aber geil, also Leute, große Hörempfehlung auf jeden Fall. Guckt einfach mal auf YouTube, da gibt es sehr spannende Videos und dann kann man sich die Musik auch dort besorgen, wo es der Band was bringt auf jeden Fall. Sehr zu empfehlen, sehr abgefahren. Du hast in der Zeit aber in Berlin auch noch was anderes vorbereitet und zwar dein Soloalbum. Mhm. Das kam ein bisschen später raus, 2022 glaube ich, ne? Also 2022?
Ja, genau.
Aber wenn ich das, also das, du nennst es Noah Fürbringer and Friends, Noah Fürbringer and Friends. Mhm. Die Platte heißt Moonwalker. Mhm. Und ich habe dich mal sagen hören, dass das, also es klingt ein bisschen wie, ich habe damals irgendwie super viel Kram gemacht, auch in Mannheim und so, und ich wollte das irgendwie doch alles nochmal irgendwie zusammenbringen. Mhm. Bisschen so.
Mhm.
Ist so.
So ist es, ja. Ich habe das halt super spät rausgebracht, wegen noch Label finden etc. und so. Ich habe das 2019 haben wir das eingespielt, nachdem ich so krank war. In Mannheim auch.
Ah,
ja, ja.
Okay.
Mit den Kombos, die ich damals dort hatte.
Okay, also es ist wirklich so, dass die Tracks dann je nachdem, hier mit der Kombo habe ich die Nummer gemacht,
genau.
Und wir spielen jetzt das ein.
Ja, ja. Ich hatte eigentlich die Vision, das als Abschlussprüfung zu machen, als großes Projekt und so. Und
dann hat halt die Abschlussprüfung gefehlt.
Ja. Und dann war es mir trotzdem wichtig, so diese Zeit festzuhalten. Und dann habe ich das so organisiert, dass wir irgendwie uns alle treffen und das einmal in 3-4 Tagen irgendwie einspielen, sodass man das hat.
Hey, bevor es mit Noahs Projekten weitergeht, geht's ganz kurz um den Supporter der heutigen Folge. Und das ist Pies de Simmels. Ich habe seit kurzem so einen Hang zu einer ganz bestimmten Beckenserie von Peiste und zwar zu den Masters. Und ich dachte, ich erzähle euch mal ein bisschen was darüber. Aber ich meine, ich sitze hier mit Noah und der spielt auch mit Vorliebe Masters. Und dann kann er auch selbst davon erzählen. Also, Noah, du findest Peiste Masters doch auch ganz gut, oder?
Ich liebe die Becken, ja. Man kann da gar nicht so viel dazu sagen. Jeder kennt das Gefühl, ein Becken aufzuhängen und das... es gefällt einem, wie es klingt, wie sich's anfühlt. Und so war es bei mir bei den Masters mega schnell. Ich erinnere mich noch, ich habe viele Becken gecheckt, war dann auch bei Peiste dort. Und ich stehe einfach auf dünne Becken. Und ich glaube, die Masters sind schon mit unter anderem die dünnsten. und sehr warm und washy und dieses 20 Zoll Crash Ride Masters ist wirklich eins meiner absoluten Lieblingsbecken. Sieht man auch echt sehr oft hinter dem Ride bei vielen SchlagzeugerInnen. Und genau, die extra thin Masters sind auch mega. Ist einfach mein absolutes meine Lieblingsserie auf jeden Fall.
Wie würde gerade so dein, okay, ich gehe in den Laden, pack mir ein paar Becken ein, weil ich damit jetzt spielen will.
Ein Set?
Ja.
Ein 22 Zoll Dark Ride auf jeden Fall. Dahinter das 20 Zoll Crash Ride. Vielleicht links so ein extra thin Masters und eine 15 Zoll Masters Dark finde ich auch mega.
Du spielst immer sehr große Hi-Hats, ne?
Ja, lieber, ja. Auf jeden Fall.
Kann ich verstehen. Alright, okay, Leute. Einkaufszettel ist geschrieben, geht los. Das war Noah Fürbringer über die Peiste Masters Becken. Vielen Dank. Und wir können mal wieder zurück zum eigentlichen Gespräch kommen. Alright, zurück zu deinen aktuellen Projekten oder aktuelleren Projekten. Und ich würde sagen, und das, da kannst du mich jetzt auch total Lügen schimpfen, aber das ist das, was ich wahrnehme. Die drei, ich sage mal, größten, wichtigsten Sachen, die ich so wahrgenommen habe, die du in letzter Zeit so spielst. Das ist natürlich einmal Casper. Mhm. Das ist die Tour, die du gespielt hast mit, ich hoffe, ich spreche den Namen richtig aus, Teddy Teckelbahn.
Teckelbahn, ja.
Hui. Und natürlich, und auch da bin ich mir nicht ganz sicher, wie man den Namen ausspricht, das Moses Yofi.
Trio, genau.
Ist Yofi richtig?
Ja, alles, yes! Alles richtig.
Geil. Yes. Oh, fantastisch. Also, wenn ich das richtig wahrnehme, würde ich jetzt mal behaupten, auch da kannst du mich gerne korrigieren, ich würde sagen, Casper ist das musikalisch größte, erfolgreichste Projekt davon. Teddy, das mit Abstand reichweitenstärkste. Mhm. Ich habe gesehen, der Typ hat 1,2 Millionen Follower allein auf Insta. Mhm. Und Moses Yofi ist so das Persönlichste,
ja,
was du gerade machst. Kommt das so ungefähr hin?
Das kommt ungefähr hin. Ja.
Dann müssen wir unbedingt über die einzelnen Projekte ein kleines bisschen sprechen und ganz viel über das Letztere. Aber ich habe gesehen, ich fand es ganz lustig, ich habe nämlich festgestellt, dass zwei meiner Lieblingsschlagzeuger, die beide aus Berlin kommen, miteinander befreundet sind und beide haben so jeweils ihren Rapper. Felix hat Dende,
ja,
und du hast Casper.
Ja. Und Casper ist auch bei Dende dabei oder auch andersrum manchmal, ne?
Ist es so?
Ich glaube schon, dass Casper war bei auf dem Dende-Album auch.
Ah ja, stimmt. Ja, klar, auf dem letzten.
Ja.
Ist das nicht auch?
Alle Jubilare wieder, glaube ich, ist
genau, der die Nummer. Mit. Die Nummer hat nämlich auch DJ Ill Vibe produziert, ne?
Also stimmt, von Lippenbach. Die Platte haben auch die Krautz gemacht, ja.
Siehst du? Alles
überall.
Ein Wahnsinn, ne? Alles ein. Okay, wie lange bist du schon bei Casper?
2020.
Also auch so in dieser Berlin-Zeit.
Auch in der Zeit, ja.
Ich meine, mittlerweile, wenn ich es richtig sehe, also ihr kennt euch ganz gut, ihr seid auch befreundet, aber das war ja sicherlich davor nicht so. Wie kommt man an so einen Gig? Wie bist du da? War das so ein, wir brauchen nur einen Schlagzeuger, ich kenne da einen, oder?
Ja, muss man gerade überlegen. Ich glaube, Casper hat eine neue Band gesucht, genau. Und auch einen neuen Schlagzeuger oder eine neue Schlagzeugerin. Und ich habe zu der Zeit für Drangsal was aufgenommen im Studio. Und Casper und Drangsal sind ja auch sehr gut befreundet, haben auch einen gemeinsamen Podcast. Und dadurch hat, glaube ich, Drangsal nochmal bei Casper nachgefragt, ob er noch sucht und dass ich da bin und auch Bock hätte und ob man sich nicht mal trifft. Und dann habe ich Benjamin, also Casper, eines Nachmittags getroffen. Und wir haben einfach ein bisschen gesprochen, auch jetzt noch gar nicht so in Bezug auf, ich glaube, er wollte mich einfach mal kennenlernen und ich ihn. Und dann hat das irgendwie so funktioniert.
Ist ein netter Kerl, oder?
Ja, total.
Ich kenne ihn nicht persönlich natürlich, aber ich kannte ihn natürlich erstmal von Platte und von Live, ja, mit seiner krassen Stimme so. Ja. Und wenn man ihn dann mal irgendwann spricht, also es ist ja bei Casper so ein typisches Wording, so, ey, hast du mal Casper sprechen gehört? Der spricht ja ganz anders, als er singt, das stimmt ja auch. Aber ich finde, wenn er spricht, hat er auch was total Nettes.
Total,
ich super sympathisch. Ja, wie gesagt, nicht so, also mit Casper spielst du natürlich viel. Mit Teddy hast du natürlich wahrscheinlich noch nicht so viel gespielt wie mit Casper, aber es war doch auch
im letzten Jahr. Wobei doch in dem Jahr, letztes Jahr war unglaublich voll. ich glaube, Teddy hat 62 Shows gespielt. Ich konnte nicht alle, aber ich habe sicher, ich glaube, 40, 45 Shows gespielt.
Ja, also mit beiden zusammen?
Nee, oder? Nur Teddy.
Nur Teddy?
Ja, ja.
Ach.
Ja, ja.
Krass. Ach, so viel. Ich fand das, ich habe das irgendwann mitbekommen und also erstmal, das ist ja so, was ist das? Das ist so eine Mischung aus Musik und Comedy, was er da macht.
Genau.
Ne? Ich wusste ganz lange gar nicht, wie gut er singen kann, aber der kann ja sehr gut singen.
Ja.
Und ist, ich glaube, nahe so, ich würde sagen, grob über den Daumen einer der lustigsten Menschen unter dieser Sonne.
Mhm.
Und das war auch jedes Mal echt groß, oder? Das waren jetzt keine kleinen Clubshows.
Na, als wir uns kennengelernt haben, haben wir so Warm-Up-Shows gespielt in der Nähe von Köln, Alsdorf und sowas. Da haben wir, das waren Mini-Theater, einfach mal, um sich kennenzulernen, auch improvisiert zum Teil. Ich habe wirklich, Teddy hat mich, glaube ich, 2 Wochen vor dem Auftritt gefragt, so, hey, hast du in 2 Wochen Zeit, ich mit voll Corona nur im Bett, so, ja, ich weiß nicht, ob ich dann negativ sein werde, aber lass mal machen. Und so war es dann auch. In Alsdorf, genau, da haben wir uns dort getroffen. Viel von der Show war improvisiert, ausprobieren. Da waren vielleicht 250 Leute, 300 Leute. Und das war eigentlich ein gutes Konzept, weil wir dann immer so kleine Theater abgeklappert haben und so ein bisschen die Show hat sich dann so ein bisschen konkretisiert und man hat sich besser kennengelernt und es wurde mehr Bandstuff und Sachen ausgecheckt und so. Und die großen Sachen waren dann erst ab April 22, genau. Dann haben wir nochmal geprobt in Stuttgart in der Arena für 4 Tage, aber auch echt nicht viele Proben. Und dann ging's los. Und durch Teddy habe ich Lilo Grimaldi kennengelernt, der auch eine sehr wichtige Person geworden ist.
Ah, das ist klar, den hast du da erst kennengelernt.
Ja.
Okay.
Ich wusste natürlich, wer Lilo ist. Ja, aber
wer weiß es. Also, liebe Leute, ich glaube nicht, dass es so jemanden gibt, aber sollte es unter euch jemanden geben, der oder die nicht weiß, wer Lilo Grimaldi ist, was
ausschalten.
Ist er alles? Ja, genau, dann könnt ihr einfach aufhören, diesen Podcast. Nein, wir sind ein Bildungspodcast. Nee. Lilo ist, was ist er alles? Also, er ist Keyboarder, er ist Arrangeur, er ist Komponist.
Ist alles eigentlich,
genau, und ist maßgeblich dafür verantwortlich, dass die sehr erfolgreiche Fanta 4 Unplugged klingt, wie sie klingt, dass die Max Herre Unplugged klingt, wie sie klingt, dass unglaublich viele Shows, ob im Fernsehen oder live, so sind, wie sie sind, ob er bei denen jetzt mitspielt oder nicht. Also er arrangiert Leuten ihre Bühnenshows und das mit einer, also ja.
Es ist unglaublich. Das Pensum von Lilo ist unvorstellbar, wie viel er macht.
Und bei,
gleichzeitig.
Und bei Teddy war er aber auch als Live-Musiker mit dabei.
Ja, und alles arrangiert, alles gecheckt. Und ihn habe ich praktisch, genau, bei der ersten Show im Theater kennengelernt. Kam er mit seinem Sohn und da haben wir uns...
Der ist auch, also Musiker, also der mit dem arbeitet auch zusammen, ne?
Ja, Lilo hat mehrere Kinder.
Ach so.
Aber er arbeitet auch mit ein paar von seinen Kindern zusammen schon, ja.
Ich habe nur, weil ich habe neulich von ihm einen Post gesehen, das war ganz süß, weil da gibt es ein Bild von ihm, ich glaube beim Fanta 4 Unplugged Proben und da sitzt sein Sohn als Kind irgendwie so neben dem Klavier und dann gibt es das nächste Bild, wo der Sohn, wo er mit dem Sohn zusammenarbeitet, der mittlerweile natürlich erwachsen ist.
Ja.
Grüße gehen raus, wir hatten mal Kontakt und eigentlich sollte Lilo auch mal in den Tontalk damals noch kommen. Nun ist mittlerweile der Tontalk, der Drumtalk.
Ich rufe ihn nachher mal an.
Ja, würde ich gerne mal mit ihm ein Gespräch führen. Hey, lass uns mal über diesen anderen sehr, sehr abgefahrenen Musiker sprechen, mit dem du spielst, nämlich besagten Moses Yofi.
Ja.
Das Trio heißt Moses Yofi Trio, aber
es ist ein
festes Trio und ihr seid auch eine Band.
Ja.
Also ihr spielt nicht für Moses, sondern ihr drei spielt zusammen.
Nee.
Und gute alte Jazz-Tradition ist das Trio nach dem Pianisten benannt.
Ja.
Das
hat sich einfach so ergeben. Es gab den Namen und dann haben wir so kleinere Konzerte gespielt und dann haben wir es einfach so gelassen, weil es auch cool klingt und für uns alle cool ist. Aber wir sind ein festes Trio.
Und was für eins, alter Schwede? Also alle drei. Ich habe mir jetzt konkret nochmal ein paar Sachen von Moses auch angeguckt. Es gibt, also nur, Leute, guckt euch das an, wirklich. Also es gibt zum Beispiel, ich habe ein Video gefunden, das ist total abgefahren, das zeigt ihn, ich weiß nicht, ob du das kennst, aber man findet es auf YouTube tatsächlich.
Mit Chick.
Genau.
Ja.
Da sieht man ihn so mit 12 oder so.
Ja.
Da ist er mit seinen Eltern bei einem Konzert von Chick Corea
und Bobby McFerrin.
Genau. Und die sagen irgendwann, hier, hat jemand von euch aus dem Publikum Bock, Bock, mit uns zu improvisieren. Mhm. Und er macht einfach den längsten Arm, wird gepickt und geht dann geht auf die Bühne und spielt kurz mit Chicoria zusammen Klavier und liefert so ab. Ja. Er kriegt ständig, man hört das Klavier ständig nicht, weil das Publikum so ausrastet. Ja. Chicoria guckt die ganze Zeit auch rüber und sagt, hey, wow. Und Wahnsinn, da ist er 12. Mhm. Er hat mit 14, 15 schon Konzerte, also wirklich abendfüllende Konzerte in seiner Heimat gegeben und ist eben jetzt einer von den drei Leuten, die bei euch so untierische Mucke machen. Mhm. Erzähl mal ein bisschen von dem Trio, lass mal ein bisschen Werbung machen. Ich finde die Mucke so gut und die ist ja auch wirklich, also ihr spielt da hochkomplexe, sehr groovige, aber hochkomplexe Mucke, die irgendwie auch wirklich viele Leute hören wollen, habe ich den Eindruck. Also dafür, dass es musikalisch so anspruchsvolle Mucke ist, haben wirklich viele Leute Bock da drauf.
Und wir sind ja schon auch immer noch am Anfang, muss man schon sagen.
Wie lange gibt's euch so?
Auch ähnlicher Zeitraum. Als ich nach Berlin gekommen bin, hatte Roman, der Bassist, wir hatten immer ab und zu geschrieben. Der hat tatsächlich auch mal in Mannheim studiert, nicht an der Poppe, an der Jazzhochschule. Und dann, als ich in Berlin war, meinte er, lass doch einfach mal spielen mit Moses. Und dann haben wir uns zu dritt getroffen und haben gespielt und dann kam Corona und dadurch konnte man keine Konzerte spielen. Dann gab es immer so einen Mittwoch und Donnerstag oder so, dass wir uns praktisch einmal die Woche getroffen haben und Sachen ausgecheckt haben und dadurch ist es dann immer so ein bisschen gewachsen und haben dann die erste Show 2020 gespielt, genau. Und ja, ich bin unglaublich dankbar, dass ich die zwei kennengelernt habe, weil, wie gesagt, das ist ein eigenes Projekt und da spiele ich so, wie ich spiele, mit der eigenen Emotion und wir haben uns irgendwie gefunden und freue mich mega, mit denen jetzt auf Tour zu gehen, auch im November und Dezember. Ich weiß nicht, wann die Folge rauskommt, aber...
Die kommt sehr bald. Wir nehmen sehr zeitnah auf. Also ja. Die kommt jetzt Ende diesen Monats. Leute, wir sind gerade Mitte September, Ende September hört ihr das jetzt gerade. Also noch Zeit, Tickets zu kaufen.
Genau.
Wo seid ihr unterwegs?
Eine kleine Europatour, aber die Deutschland-Dates sind München, Hamburg, Berlin, Frankfurt, glaube ich. Genau.
Natürlich. Ja, ja, fantastisch. Ich komme. Ja. Leute, ihr kauft euch Tickets, es lohnt sich total. Und ich ehrlich gesagt glaube ich tatsächlich auch, dass sie schnell weg sind. Also,
na, hoffen wir mal.
Ja, ich würde jetzt einfach mal davon ausgehen.
Ja.
Aber was ist es denn eigentlich? Warum? Es ist ja wirklich so. Das wollen wirklich viele Leute hören. Also auch Leute, wo man jetzt nicht denkt, das sind jetzt die typischen Jazz-Nerds.
Mhm.
Warum? Was denkst du?
Das ist eine gute Frage, weil es halt nicht gute Musik ist.
Ah, natürlich.
Nee, also auch die letzte Tour, wir haben letztes Jahr auch eine Tour gespielt, die wir komplett selbst organisiert haben, noch ohne Booking-Agentur, noch ohne Management. Sehr viel Arbeit und da kam auch, ich meine, wir haben ja nur auf Instagram Werbung gemacht. Oder, nee, es war eigentlich basically nur Instagram und da die Clubs waren auch immer voll, es war unglaublich. Und dann haben wir das Abschlusskonzert in Berlin gehabt, im Gretchen, das war auch ausverkauft, das war wirklich ein sehr besonderer Abend.
Naja,
ist eine gute Frage, warum, ich weiß es nicht.
Es ist einfach gute Musik wahrscheinlich. Ja. Nee, es ist aber tatsächlich so, dass ich zum Beispiel feststelle, ich glaube, ich verrate kein Geheimnis, wenn ich sage, dass du zum Beispiel, wenn du auf einer spielst demnächst auf einer Drumshow in Frankreich.
Mhm.
Und die von der Drumshow haben gesagt, das ist total toll, dass Noah kommt. Hat er nicht Bock, seine Band mitzubringen? Die finden das toll.
Mhm.
Also die explizit auch sagen, ey, wir finden eure Mucke so mega. Kommt doch alle.
Ich glaube, dass es neben der Komplexität dann doch irgendwie verständliche Musik ist, glaube ich, und dann doch irgendwie eine große Reichweite haben kann, so, weil anscheinend auch viele Leute verstehen und dann Lust haben zu kommen.
Und das ist, glaube ich, das kann wirklich, also ich habe mich gerade nämlich gefragt, was ich selber daran mag und vielleicht ist es das. Vielleicht ist es das, es ist ziemlich komplexe Musik, aber doch so geschmackvoll und dann doch noch so eingängig ist für einen Jazz, ein fieses Wort, aber irgendwie
doch auf jeden Fall
so gespielt, dass man es einfach musikalisch gut wahrnehmen kann.
Vor allem, dass es nicht komplex klingt.
Genau. Ja. Ich hab nämlich gerade darüber nachgedacht, dass, also für mich war das Instrumentalalbum 2022, war für mich die Platte von Felix Band, also von Marriage Material, fand ich unfassbar gut und habe mich da auch gefragt, wieso eigentlich. Und da ist es ganz ähnlich. Die spielen einfach sehr eingängige, trotz komplexer Songstrukturen und sehr aufwendigem Spiel natürlich, aber ich spiele einfach sehr eingängige Musik und das ist bei euch tatsächlich eigentlich auch so. Oft sehr groovy Ja. Obwohl es dann so abgeht. Ich habe gerade von Jazz-Nerds gesprochen und apropos Nerds, wir gehen mal ganz kurz in die Nerd-Ecke und liebe Zuhörenden, wenn ihr euch so überhaupt nicht fürs Schlagzeugspielen an sich interessiert, dann scrollt doch kurz oder wie sagt man, skippt doch kurz weiter. Skip. Wir sprechen mal ganz kurz.
Wir setzen uns jetzt in die andere Ecke.
So, warte, ja genau. Ah, Vorsicht, ich gehe jetzt hier. Ist okay für dich? Ja, nicht zu hängen? Nein, sehr gut. Also erstmal, ich habe in der Recherche habe ich ein Interview von Cosmo Klein gelesen.
Ja.
Mit auf dessen aktueller Platte Soul Fiction du auch spielst.
Genau, die ich in einem Camper eingespielt habe. Das war ja so ein bisschen sein Konzept, dass alle Drummer, die auf der Platte spielen, in seinem Camper einspielen.
Nein, wirklich?
Doch, und mein Tag war irgendwann im Sommer, es war unglaublich heiß. Irgendwie bei 40 Grad in dem Camper. Aber es war mega geil unter irgendeiner Brücke und klang auch geil, ja. Aber ja, wie gesagt, super anstrengend.
Ich habe der Satz, den ich mir aus diesem Interview rausgeschrieben habe, war, es ist auch leicht, also einmal nur zitiert, aber also mit ein paar Einschränkungen, aber er sagt tatsächlich wortwörtlich in diesem Interview, nein, gar nicht wahr, er wird gefragt in dem Interview, so ist es. Der Interviewer fragt, so, du spielst es mit so musikalischen Schwergewichten wie Benny Greb und Noah Fürbringer zusammen und so weiter. Das heißt also, da bist du jetzt. Also du wirst in einem Atemzug mit Leuten wie Benny Greb genannt.
Das ehrt mich auf jeden Fall sehr.
Ich habe mich halt gefragt, was soll da noch kommen?
Boah, ist noch eine lange Reise.
Wahrscheinlich, ne?
Eine sehr lange Reise, ja.
Aber die Antwort würde mir Benny wahrscheinlich auch geben, wenn ich ihn das so fragen würde.
Das weiß ich nicht, aber...
Ich habe mich dabei noch was anderes gefragt und zwar, wie siehst du dich denn so, also jetzt oder auch in Zukunft, wenn ich das so mit Benny oder zum Beispiel mit Felix vergleiche? Felix, der selber hat ja für sich selber die Entscheidung getroffen, nee, ich bleib eher hier im deutschen Umfeld. Ich bin so ein deutscher Drummer. Benny ist jetzt viel eher international, also auch in Deutschland, aber viel international unterwegs. Marco Minnemann ist schon längst in die Staaten abgewandert. Wo siehst du dich? Würdest du eher sagen, nee, Berlin ist meine Hood, ich bleib so hier? Oder siehst du dich irgendwann auch mal in, weiß ich nicht, L.A. oder?
Ich hatte immer die Überlegung, sowas mal zu machen, aber bin dann schnell auf den Punkt gekommen, dass ich lieber hier bleib oder in Europa bleib. Ich weiß auch nicht warum, weil hier wahrscheinlich meine Leute, meine Projekte.
Du schließt keinen Vertrag, ne? Wenn du jetzt hier sagst, bleibst eher in Deutschland und willst später doch, also der Drumtalk würde dich nicht verklagen, weil.
Nee, aber das ist tatsächlich so. Ich habe mir oft überlegt, ob es nicht mal eine Zeit gibt für irgendwie Amerika oder mal wenigstens ein paar Monate und auschecken und so, aber ich hatte dann immer hier meine Projekte und meine Freunde und so und wollte dann einfach hier bleiben, so.
Aber du würdest jetzt, wenn jetzt, weiß nicht, eine abgefahrene Anfrage kommt.
Klar, sowas mache ich sehr gerne. Aber mir geht es jetzt so um diesen großen Umzug nach Amerika. Ja. Eher nicht, nee.
Ja, finde ich gut. Ja. Freut mich. Schön. Wir müssen mal ein bisschen drüber sprechen, wie man so ein Schlagzeuger wird. Weil, du sagst von dir selbst, du bist jetzt nicht so ein krasser Übefreak mit so Überroutinen und Übertagebuch und so. Aber man spielt ja auch nicht wie du, ohne zu üben. Also du hast in deinem Leben schon 2-3 Mal den Stick bewegt. Wie passiert Üben für dich?
Ich habe relativ spät angefangen mit richtig Üben, meiner Meinung nach.
Das war dann nicht mehr auf dem Bauernhof oder Schlagzeug?
Nee. Also klar, im Unterricht damals bis zum nächsten Unterricht das und das machen, das habe ich dann schon irgendwann gemacht. Aber so selber sich die Zeit einteilen und zu üben, habe ich eigentlich viel zu spät angefangen. Und ich war auch nie so ein krasser Konzepttyp mit irgendwie Noten an die Wand hängen und das und Tagebuch und solche Sachen. Aber ich habe mir dann doch irgendwann so Blöcke überlegt, dass ich eine Stunde das Thema mache, eine Stunde das und dann auch wirklich weiter zum nächsten Thema. Es war auch nicht immer einfach, an irgendwelchen Themen hängen und dann klingt's noch nicht geil und dann bleibt man doch irgendwie 3-4 Stunden an einem Block hängen. So. Und Udo hat da echt einen großen Teil dafür beigetragen, weil ich das erste Jahr an der Popakademie, jeder kennt's, der dort studiert hat, sehr wenig Zeit hatte, weil man sehr viel Kurse belegt und machen muss und danach lernen muss und wenig spielt und vor allem wenig Zeit hat zum selber üben. Und dann habe ich ihn irgendwann mal gefragt, verzweifelt, scheiße, ich habe keine Zeit zum Üben und so. Und da meinte er, ey, guck mal, du hast vor der Vorlesung 1,5 Stunden Zeit, teil dir das so ein, dass du eine halbe Stunde ein Thema machst und das nach der Uni auch, sodass du 3 Stunden hast. Und ich habe in der Zeit auf jeden Fall mehr gelernt oder besser geübt als in Zeiten, wo ich 4-5 Stunden am Tag gespielt habe. Mhm. Oder noch mehr.
Ja, ja. Ich glaube, Spielen und Üben ist auch ein großer Unterschied.
Ja. Aber das Üben ist echt, ja, ist manchmal, das sind auch so Phasen. Manchmal macht es Spaß, manchmal nicht.
Mhm, absolut.
Und ja.
Wie ist dein Übepensum aktuell so?
Zu wenig. Also wenn man auf Tour ist, dann ist man auf Tour. Das finde ich auch wichtig. Ich habe mir dann oft so vorgenommen, ja, ich übe dann vor der Show nochmal 2 Stunden und das ist ich. Aber man macht es dann, also ich mache es dann am Ende irgendwie nicht oder zu wenig. Und das zu akzeptieren ist dann auch erstmal ein Prozess, aber ist irgendwie wichtig, weil man ist auf Tour und da geht es um was anderes so. Und eine Show ist immer wichtiger als üben, finde ich.
Auf jeden Fall. Und so in ruhigen Zeiten?
Jetzt habe ich wieder ein bisschen Zeit bis zur Tour und dann nutze ich die Zeit, ja, dann weiß ich, 4-mal die Woche, 4-5 Stunden, sowas will ich eigentlich schon machen.
Mhm.
Ja.
Das ist ja schon mal ein Satz. Die Zeit hätte ich gern.
Das klappt auch natürlich auch nicht immer,
nein,
aber
natürlich, klar.
Aber ja, wir sind irgendwie alle auf der Reise mit dem Instrument und es ist noch eine lange Reise.
Mhm. Ich habe Befürchtung, sie hört nie so richtig auf.
Ich glaube auch nicht.
Was ja auch ganz schön. Stell dir mal vor, es gäbe diesen Punkt, fertig.
Gibt es, glaube ich, auch Leute, die denken, jetzt spiele ich geil, jetzt lasse ich es.
Ja, wahrscheinlich. Ja. Das ist eine Mindset-Sache wahrscheinlich. Ich stell mir das ganz furchtbar vor.
Ich auch.
Wenn ich mir vorstelle, ich bin fertig, ich kann das jetzt.
Aber zu akzeptieren, dass es eine gute Show war, ist auch ein Prozess. Für mich ist schwierig. Meine Ohren sind immer besser als mein
nicht
Spielen.
So. Ah, okay, ja.
Und
woran machst du es dann fest? Weil sich selber findet man ja wirklich nie wirklich geil.
Ja, und warum nicht, wenn es geil war?
Aber woran machst du dann fest, dass es geil war? Weil man weiß ja trotzdem von den Ungenauigkeiten und so. Also natürlich war es dann trotzdem geil, das will ich gar nicht. Aber woran?
Ja, man muss an die guten Momente denken,
ja,
die es natürlich auch gibt, aber die man irgendwie nicht so gewichtet.
Aber es ist nicht das, oder kann es auch das sein, was von außen an dich rangetragen wird? Oder ist dieses es dann doch mal gut finden immer ein innerer Prozess für dich? Also immer so ein.
Schon auch ein innerer, weil ich hab mich an ein Konzert erinnert, wo alle waren, ja, mega, so geil und so. Und ich war immer so, ach nee, das war nicht geil. Es ist so auch ein Prozess, dass man, finde ich, sagen kann, ey, es war gut.
Mhm.
Weil man sich immer scharf kritisiert.
Mhm.
Ich auf jeden Fall.
Mhm. Wenn ich über dein Spiel selbst nachdenke,
also
das ist mir schon ganz oft bei dir aufgefallen, du spielst nur wirklich, kannst die verschiedensten Sachen spielen, keine Frage, aber wenn ich über so den Noah Fürbringer Sound, der es für mich gerade so ist, nachdenke, dann hat der für mich so 2 Extreme. Und das eine, das ist dieses wahnsinnig schnelle, komplexe Stickings, die ich nicht verstehe, Ding. Und das andere Extrem ist dieses wahnsinnig laid-back, platschige Grooven, wo die Snares irgendwo liegen, wo ich nicht verstehe, wie sie da hinkommen.
Mhm.
Aber es ist immer groovt, so dieses extrem, weiß nicht, wie nennt man es, hip-hoppige Ding.
Mhm.
So. Und in beiden Extremen gibt es was ich nicht verstehe, was ich dich unbedingt schon immer fragen wollte.
Jetzt bin ich gespannt.
Ja. Das eine, bei diesen extremen Laid-Back-Spielen.
Ja.
Also das ist wirklich teilweise so, wenn du, also das sieht man häufiger zum Beispiel auf Insta bei dir oder so. Oder auch beim Moses Jofi-Trio gibt es solche Geschichten. Oder es gibt so Aufnahmen von dir, wo du zu Hip-Hop-Nummern spielst und so. Du spielst dann teilweise den Backbeat an Stellen, also die so laid-back klingen. Das ist jetzt immer noch Mikro-Timing, das kann ich jetzt nicht direkt in Noten ausdrücken.
Mhm.
Aber wenn ich das jetzt so spielen wollte, kann es sein, dass es ab und zu klappt. Aber sehr häufig wird es auch nicht klappen. Bei dir klappt es aber immer. Das heißt, du weißt eigentlich, was du da tust. Das lässt sich aber, wie gesagt, nicht in Noten ausdrücken. Man kann nicht sagen, ich spiele dieses Snare jetzt ein 128. später, damit sie laid back klingt.
Das finde ich immer sehr schwierig.
Genau.
Es gibt ja Leute, die das dann probieren, irgendwie auszunotieren, aber es ist eher eine
Quark,
Gefühlssache.
Ne? Ist eine Gefühlssache. Aber die kannst du ja abrufen. Also musst du das ja irgendwie, also du kannst es irgendwie abrufen.
Mhm.
Du musst es ja irgendwie geübt haben. Du musst da ja irgendwie rangegangen sein.
Mhm.
Wie macht man das? Eine Sache, die man nicht wirklich ausdrücken kann, auch noch konkret zu üben und dann abrufen zu können.
Ich glaube, viel durch Musik hören. Viel durch Platten dazuspielen. Die Schlagzeuger, die auf den Platten spielen, auschecken, irgendwann wird es so intuitiv. Also ich habe wirklich, ich glaube, ich habe am meisten, was so Feeling-Sachen angeht, daraus gelernt, Musik zu hören und bewusst zu hören und das auch wiederzugeben auf meine eigene Art oder halt dazu zu spielen, ja. Aber mit Noten und was weiß ich, bin ich da auf jeden Fall nicht rangekommen, nee. Hm. Weil es eine Gefühlssache ist.
Hm. Ach, das ist so gemein, weil ich denke so, ja, habe ich gemacht, kann ich trotzdem nicht.
Ja, das ist wirklich, also die Frage bekomme ich tatsächlich öfters gestellt oder auch im Unterricht, wenn sich jemand dafür interessiert. Und ich glaube, am schnellsten kommt man daran, wenn man irgendwie das, wenn man dazu spielt, glaube ich. Und da lange dazu spielt. Ich habe viel, hab viel Beats oder Grooves auch relativ spät, aber dann angefangen zu loopen. Wirklich lange, fast schon meditativ, bis es halt geil klingt und immer wieder recorden und anhören, wie es klingt.
Das ist, glaube ich, auch ein Fehler, den man häufig macht, ne? Diese Geduld zu haben, sich aufzunehmen, sich dann aber auch wirklich anzuhören, das zu analysieren.
Es kann auch mit dem iPhone sein oder so. Es geht nur darum, dass man, ja.
Und aber vor allem, Spielen macht ja irgendwie Spaß und dann denkt man hinterher,
und danach klingt es scheiße. Genau. Ja, das habe ich auch oft. Aber ich habe viel zu Platten gespielt, ja. Oder, wie gesagt, Schlagzeuger ausgecheckt, die so in dem viel spielen. Mhm. Und es probieren zu verstehen.
Es ist auch eine gemeine Frage, gebe ich zu. Es ist so ein bisschen eine Frage, wo ich sage immer anderen Leuten, Leute, stellt man nicht solche Fragen oder stellt nicht solche Fragen. Eigentlich frage ich dich ja gerade nach diesem Trick, wie es geht. Und den gibt es ja nie.
Den gibt es nicht.
Es ist ja immer dieses, es braucht seine Zeit, du musst auf die richtigen Sachen hören. Und vielleicht auch ein bisschen dieses Ding haben.
Ja, da bin ich auch immer. Talent und solche Sachen, meinst du?
Ja, vielleicht.
Ja, wobei Talent auch so ein bisschen durch Disziplin entsteht, finde ich.
Ja, tatsächlich, ich find's auch überbewertet. Ich finde auch, man kann schon viel durch Arbeit erreichen. Also, ja. Auf jeden Fall.
Und wie früh man natürlich mit was in Verbindung kommt, das spielt, glaube ich, eine Riesenrolle. Wenn du ganz jung eine Passion hast und da schon Sachen startest, dann hast du auf jeden Fall ein sehr gutes...
Dann hast du ordentlich Zeit vorgearbeitet, auf jeden Fall. Andererseits kenne ich auch mittlerweile wirklich tolle Schlagzeugspielende, die echt verhältnismäßig spät angefangen haben.
Ja.
Also so...
Stimmt, gibt's auch.
Also es fällt mir gerade ad hoc niemand ein, aber mehrere meiner GästInnen, wo ich gesagt habe, wann hast du angefangen, bitte?
Mm.
So, also...
Ja, schon. Es geht einfach um Zeit investieren auch. Mhm.
Ja. Ja, es ist wirklich, sind wirklich die Meter, die man macht. Ne?
Aber das ist tatsächlich eine schwierige Frage, finde ich.
Gerade da, also, weil ich finde dieses komplexe Zeug...
Das kann man ja.
Klar, das hat man, das muss man üben, völlig klar. Ja. Aber dieses Dung, Ptsch, Dung, so, und es klappt immer. Es ist kein Glücksfall, so in deinem Fall zumindest.
Mm.
Und das ist mir wirklich ein Rätsel. Aber
check mir danach aus. Hier stehen 1, 2, 3, 4, 8 Schlagzeuge.
Sehr gut. Oh Gott. aber pass auf, dann lass mal ganz schnell zu diesem anderen Extrem gehen, nämlich genau zu diesem komplexen Zeug. Natürlich, wenn man über dein komplexes Spiel nachdenkt, dann fallen mir natürlich Nummern von Moses Jofi ein oder auch Lord of the Melting Panther oder ganz viel Kram, den du so spielst. Ich denke aber gerade konkret, also ich habe über diese Frage nachgedacht, als ich mir ein Video angeguckt habe. Da spielst du, und ich glaube, es ist eine Pop-Akademie-Sache, und zwar spielst du dein Duett mit dem Perkussionisten Santino Scavelli.
Ja.
Das ist eine Pop-Akademie-Geschichte, glaube ich. Die findet man jetzt noch bei den Kollegen von Art of Drumming. Und ihr spielt da zusammen, also ich würde jetzt sagen, ziemlich viel auskomponiertes Zeug, weil ihr spielt viel synchron und so. Und das ganze Ding geht so 6-7 Minuten. Ja. Das ist wirklich lang. Und wirklich, also ihr spielt nicht...
Viele Noten
und ihr spielt nicht 4 Takte mal zusammen das gleiche, sondern wenn ihr mal kurzer Groove ist, dann ist der auch sofort wieder aufgelöst und das nächste Unisono und so. Also es ist wahnsinnig komplex.
Ja.
Und das ist eine Sache, und das frage ich mich aber bei ganz vielen Stellen, auch bei deinen Trio-Geschichten und so weiter. Wie zum Donner merkt man sich das? Weil also gerade diese Nummer,
das
und ihr beide, ihr spielt ja beide ohne Blatt.
Ja, ohne Blatt. Mit Santino war immer, ist wirklich auch ein sehr enger Freund und sehr wichtige Person für mich gewesen in Mannheim. Wir haben wirklich sehr viel geprobt und nächtelang, und dann wollten wir es recorden und es hat nicht geklappt. Also es ist wirklich, es war sehr viel Aufwand. Aber wir haben das nicht ausnotiert, nee. Wir haben uns, ich habe viel von ihm gelernt. Er hatte immer Ideen, viel so ungerades Zeug, und dann haben wir das erst unisono geübt oder das aufzubrechen oder wie auch immer. Und dann haben wir das sowieso an Blöcken gearbeitet und die dann irgendwann so puzzelmäßig zusammengeführt, was irgendwie zusammenpasst. Und dann krass viel geübt. Es war echt 6-7 Minuten Stück und die ganze Zeit irgendwelche Unisono-Parts.
Genau.
Ja, ja.
Genau, und als ich das gesehen habe, habe ich gedacht, okay, dass man das spielen kann, ist das eine, was ich schon erstmal in den Kopf kriegen muss, aber dass man das auswendig spielen kann, also
das ist frustrierend. Ich habe da noch Aufnahmen, die kann ich dir danach mal zeigen. Von Versuchen. Oh Gott.
Okay, das finde ich wiederum extrem beruhigend, wenn du das so sagst.
Natürlich. Die Realität ist ja immer eine andere.
Leute, das ist doch scheiße. Ich möchte hier die ganze Zeit mal dieses, pass auf, mach's einfach so und dann geht das.
Nee, Leute, es
ist wirklich
immer. Da gibt's wirklich sehr lustige Videos noch, ja.
Mann, es ist immer Arbeit. Du redest immer nur von Arbeit. Es ist so, ne?
Leider. Hey, nee, wir haben uns beide hingesetzt und es kam so raus, ja.
Geil, das ist super. Ja. Das ist so geflossen. Ah, großartig. Nee, lass uns nochmal auf einen anderen Aspekt deiner Arbeit eingehen. Und zwar gehe ich jetzt schon richtig in der Annahme, dass Social Media schon ein nicht unmaßgeblicher Aspekt deiner Arbeit ist. Mhm. Also ich habe mal geguckt, du bist da auch ganz gut am Start. Du hast aktuell ungefähr 110.000 Follower auf Insta. Mhm. Du hast über 40.000 Follower auf TikTok. Da hast du noch fast 500.000 Likes außerdem. Das wird ja so schön angezeigt. Und auf Facebook immerhin noch 2.300 Freunde.
Facebook habe ich noch?
Du hast Facebook, ja.
Interessant. Mit
2.301 Freund aktuell.
Geil.
Ja. Wann hast du gemerkt, dass Leute sich echt dafür interessieren, was du da so ins Netz tust? Also, oder wann hast du verstanden, dass das ein Bestandteil deines Jobs ist?
Ich glaube, ich habe mit Social Media, wann habe ich mir Instagram das erste Mal geholt? Als ich an der Poppe angefangen habe zu studieren. Genau.
Was ja tatsächlich relativ früh, also dann so im Verhältnis. 2000. Mittlerweile ist Insta sehr gängig, aber...
Ja, ja. Relativ früh, ja. Wobei, es gab es da auch schon länger, glaube ich. Ich bin immer so ein Nachzügler.
Mäh, nicht so sehr wie ich. Nee, klar, gab es das da schon, aber das ist jetzt so, ich meine, das war eine Zeit, in der tatsächlich Facebook noch relativ stark war. Mittlerweile ist es nicht mehr so stark.
Nee.
Insta hat das eher abgelöst. Eher ist es jetzt mittlerweile, also Insta wird jetzt schon fast bald durch TikTok abgelöst. Aber also das war eine Zeit, da war Instagram eher noch der fresche Shit.
Ja. Boah, relativ früh, ja, als ich dann Follower bekommen habe und man sich ausgetauscht hat und so und das irgendwie funktioniert hat.
Ist das, also würdest du sagen, dass Social Media so ein Bestandteil deines Jobs als Musiker im Sinne von, na, ich brauche das sozusagen für mein Self-Marketing oder ist das ein eigener Bestandteil deiner Arbeit? Also so Instagrammer-mäßig,
Instadrummer-mäßig. Ja, ja. Ich meine, so wie ich es nutze ich es als Plattform. Ich habe schon immer so eine Hassliebe mit Social Media, weil man am Ende dann doch zu viel Zeit da verbringt, finde ich. Und selten beendet man Instagram und ist so, ja, es war jetzt geil. Solche Momente habe ich selten. Deswegen, ich probiere das echt irgendwie runterzuschrauben und wenn man was hat, dann postet man es. Und so war es bei mir. Immer wenn ich irgendwas hatte, oft auch einfach nur Handyaufnahmen.
Den machst du super viel.
Ja, ja.
Aber kommt so auch super an, tatsächlich.
Voll, aber auch so katastrophaler Ton und so. Es war echt, immer wenn ich was hatte, was mir so einigermaßen gefallen hat, dann habe ich es einfach hochgeladen. Und dann ist das passiert, wie es jetzt ist, ja.
Also die Leute mögen es auf jeden Fall. Was denkst du, ist wieder so eine gemeine Frage, ne? Aber also tatsächlich ist es jetzt, es liegt jetzt nicht an deinen Produktionen, weil also tatsächlich sind es ganz oft einfach Handyaufnahmen mit
super schlechter Content,
verzerrtem Schlagzeug und so, was aber teilweise auch ganz cool mal klingt.
Ich meine, viele Leute hören halt Instagram nur übers Handy, muss
natürlich auch bewusst sein. Ich auch, super oft. Ja, ja. Ich scroll so und habe keine Kopfhörer und so oft. Da kann man auch schon sagen, ist der Ton ja fast egal, aber trotzdem merkt man ja, da hast du jetzt nicht Ewigkeiten im Schnittprogramm gesessen, sondern du hast dein Handy hingestellt, hast geilen Shit gespielt und den hochgeladen. Und was ist denn das, was die Leute so, also ist es nur dein Spiel oder ist es dein Gesamtding so? Also ich meine, du hast ja schon eine Präsenz auf eine bestimmte.
Ich glaube schon, dass es das Gesamtpaket ist. Auch die unterschiedlichen Projekte. Ich meine, viele Videos sind ja auch mit Panther oder mit einem Trio, wo dann auch vielleicht andere MusikerInnen das geil finden. Und dadurch wird es mehr verbreitet oder generell Leute einfach sehr musikinteressiert sind. Ich glaube jetzt nicht, dass es nur die Drum-Sachen sind, sondern ein ganzes Paket.
Genau. Bist du so ein Community-Kontakti? Also hast du Kontakt mit den Leuten, die dir da folgen? So im Sinne von Konversationen?
Zum Teil schon, ja. Aber wie gesagt, ich will da auch nicht zu viel Zeit verbringen und es ist einfach ein Teil jetzt, der irgendwie auch wichtig ist und woraus auch echt viel passiert ist, muss man schon auch sagen. Aber das muss irgendwie im Gesunden bleiben, so. Für mich auf jeden Fall, dass es nicht zu viel Zeit in Anspruch nimmt.
Ah, das ist nicht so einfach, ne?
Nee. Wobei TikTok, weil du es jetzt gerade erwähnt hast, die App lösche ich ab und zu. Ich weiß gar nicht, was da geht.
Ich bin, das ist so ein Scheißsatz, aber ich bin, glaube ich, wirklich zu alt dafür.
Ja.
Ich habe mir mal TikTok runtergeladen und habe mal ein bisschen geguckt und mich kriegt es nicht. So richtig.
Und das ist halt.
Oder ich lasse es nicht zu. Ja. Vielleicht habe ich auch ein bisschen Angst davor, weil ich Angst habe, dass es mich kriegt. Aber ich.
Auch im Bewusstsein, dass es nicht die Realität ist. Das finde ich schon wichtig, weil jeder von uns postet da irgendwelche Best-of-Sachen und dann, geh mal lieber zum Konzert und hör dir mal die Person 1,5 Stunden an.
Ja, so. Geh mal lieber zum Konzert und steh dann vor einer Horde von 2000 Menschen, die alle ihr Handy in die Luft halten, um das alles mitzufilmen.
Ja,
das ist mir jetzt so oft so gegangen.
Aber es ist halt einfach was anderes, wenn du wirklich eine Person so 2 Stunden zuhörst.
Natürlich.
Deswegen, das meine ich mit Realität.
Es ist auch, es hat auch wirklich eine andere Qualität. Also gerade wir, ich meine, wir beiden kennen uns nun auch unter anderem durch den professionellen Kontext, dass wir bei der GEBA eben viel mit Schlagzeugspielenden arbeiten und auch Content erstellen. Und wir wurden da auch schon hier und da mal überrascht, muss ich sagen, von Leuten, die wir viel durch Insta kannten und die dann bei uns waren, wo wir festgestellt haben, ach guck mal, waren wohl doch nur die Best Cherries, so, die man auf Insta gesehen hat. So, interessant. Und es ist einfach, also manchmal entzaubert es, aber die Leute in echt zu sehen und auf Konzerte zu gehen. Außerdem, Leute, geht auf Konzerte, ehrlich, das ist so.
Leute.
Dafür machen die das. Lass uns mal kurz über das Thema Zukunft reden. Wir wollen jetzt nicht zu viel spoilern, aber vielleicht ja doch. Unter anderem haben wir schon erfahren, in sehr naher Zukunft geht's auf Tour mit dem Trio. Jetzt mal ganz unabhängig von dem, was wirklich geplant ist und was wirklich so passieren wird. Was wären die Dinge, die, wenn es nach dir ginge, in den nächsten Jahren so super gerne passieren dürften?
Boah, ich lasse mich überraschen. Ich weiß es nicht. Mir ist es wichtig, dass man gesund bleibt, dass man die Möglichkeit hat, Schlagzeug zu spielen oder zu leben, wie man lebt. Aber was jetzt projektmäßig passiert, bin ich einfach gespannt. Mir ist das Trio sehr wichtig und ich freue mich, dass wir jetzt genau die Tour spielen und jetzt kommt ein Mini-Album. Wobei darf man das schon, wann kommt die Folge raus?
Ende September.
Dann ist ja die erste Single schon draußen, hört euch doch mal Ocean an.
Yay! Verlinke ich direkt.
Ja, genau, da kommt jetzt ein Mini-Album und nächstes Jahr kommt vielleicht ein Album. Deswegen, ich bin einfach gespannt über die Reise, die wir jetzt irgendwie gemeinsam antreten. Aber was jetzt projektmäßig in der Zukunft oder wo ich hin will, da habe ich jetzt nichts Spezifisches.
Talking about the album, wird es das auch als Hardware geben oder wie habt ihr das
bestimmt
vor? Sehr gut. Ich bestelle schon mal eins. Ich habe schon bestellt, Leute. Die anderen beiden müsst ihr jetzt schon schnell. Nee.
Ja.
Okay, aber jetzt mal ganz unabhängig von diesem Wünschen, so jetzt ganz konkret in der Pipeline ist jetzt das ist die Trio-Tour und dieses Mini-Album und vielleicht ein Album. Gibt es sonst noch so ganz konkrete Sachen, auf die wir uns jetzt in nächster Zeit total freuen können, wenn wir uns auf deinem Insta-Kanal oder in deiner Nähe aufhalten?
Ja, da sind so 1-2 Sachen, aber das ist auch geheim.
Damn it. Aber wir können wieder was sehen bald.
Ja, bestimmt.
Okay. Das ist, finde ich, eigentlich ist es viel schlauer, als es zu verraten, weil Leute, jetzt habt ihr einen echten Grund, nochmal, wenn ihr es nicht ohnehin schon gemacht habt, nur zu abonnieren.
Und hey, folgt mir auf Instagram.
Genau. Macht aus den 110.000 120.000. Mindestens. Noah, leider, talking about the future, in näherer Zukunft müssen wir diesen Podcast beenden.
Wirklich? Ja, schon so lang?
Ich glaube schon. Aber wir haben ja noch ein bisschen was vor.
Ja.
Weil es gibt diese eine ganz wichtige Sache, die alle Gäste und Gästinnen in diesem Podcast machen müssen.
Gästebuch. Freundschaftsbuch.
Das Freundebuch. Ah, siehst du, der Noah hat natürlich pflichtbewusst, der ist ja dieser bekennender Drumtalk-Nerd.
Selbstverständlich.
Der hört sich alle Folgen immer an. Ja?
Zweimal, ja.
Selbstverständlich. Einmal vorwärts, einmal rückwärts und in doppelter Geschwindigkeit.
Ja.
Macht das mal, Leute. Das ist total lustig. Ich habe mir mal meine eigene Stimme auf Spotify mit halber Geschwindigkeit angehört. Man lacht sich tot. Nee, doppelte Geschwindigkeit, ich rede eh schon so schnell, das ist schwierig. Aber halbe Geschwindigkeit ist es zum Totlachen. Mach das mal, sehr lustig. Ja. Hast ja bei Gelegenheit jetzt hast du deine eigene. Apropos, warst du eigentlich schon mal jemals an einem Podcast?
Nee.
Nee, ne?
Ich hab Premiere.
Nichts gefunden.
Stimmt.
Premiere, geil.
Interview gab es aber keinen Podcast.
Leute, wenn ihr irgendwann in 30 Jahren, ne,
euren da steht schon der sagt, Shampoos.
Dieser große deutsche Schlagzeuger Noah Fulbringer und übrigens zum ersten Mal von dem gehört oder ihn gehört habe ich in diesem Drum Talk Podcast.
Props an dich, Ben.
Ja, dann, in 30 Jahren.
Jetzt. Nee, jetzt auch schon.
Jetzt auch schon, okay, danke. Ja, lass uns das Drumtalk-Freundebuch ausfüllen. Für alle, die es nicht kennen, liebe Leute, alle erfahrenen HörerInnen, die können es kurz weiterskippen, aber ich erkläre es trotzdem kurz. Ein Freundebuch, das ultimative Mittel eigentlich, um Menschen kennenzulernen und auch eine Art Ehre, denn mir ging es immer so, wenn ich in meiner Schulzeit ein Freundebuch bekommen habe zum Ausfüllen, das war immer eine ganz große Ehre. Oh, ich darf in das Freundebuch
reinschreiben. Ich erinnere mich noch, ja.
Wirklich, und es war auch immer sehr schade, wenn man wusste, also die haben zwar ein Freundebuch, aber ich habe es nicht bekommen, das irgendwie nicht. Aber natürlich unsere Gäste, da ist es absolute Pflicht, dass die ins Drumtalk Freundebuch schreiben. Es ist original das Freundebuch eines damals achtjährigen Mädchens. Das heißt, wir haben hier nichts geschönt und es werden die eisenharten Fragen gestellt, die eben in so einem Freundebuch gestellt werden, und mal gucken, wie sie beantwortet werden. Noah, bist du bereit?
Ich bin bereit.
Dann haben wir jetzt hier das Drumtalk-Freundebuch mit Noah Fürbringer. Mein Name.
Noah Fürbringer.
Mein Spitzname.
Ich habe keinen Spitznamen. Fürbi. Oh Mann. Ernsthaft? Nee, oder? Doch.
Ja, auf jeden Fall. Ja. Auf jeden Fall. Die halbe Welt nennt dich so. Haarfarbe.
Gerade eben dunkelbraun.
Färbst du?
Manchmal, ja.
Eigentlich stimmt, ich hab dich schon mal mit sehr blonden Haaren gesehen, ja. Aber das ist dann auch gefärbt.
Nee, manchmal wachsen sie mir blond raus, natürlich, und manchmal je nach Stimme.
Oh, grün.
Ja.
Okay. Wir schreiben mal wechselhaft.
Wechselhaft.
Augenfarbe.
Ich glaube grün-blau.
Oh, ich bin so schlecht darin, ja, ich glaube auch. Meine Lieblingsstadt.
Ich habe keine Lieblingsstadt.
Nein?
Nee. Es kommt immer auf die Leute an. Also man kann sich ja zu Hause fühlen durch bestimmte Personen.
Das ist auf eine gewisse Art eine unbefriedigende Antwort, aber auf eine gewisse Art auch eine sehr schöne Antwort. Deswegen lasse ich sie zu. Lieblingsfach in der Schule?
Musik.
Natürlich. So ein Zweitlieblings-
Sport.
Ah ja, okay. Ja, du machst viel Sport, ne?
Boah, geht. Ein bisschen schleifen lassen, aber früher, ja.
Ja. Was denn so?
Ich habe 6-7 Jahre Handball gespielt. Im Verein.
Ach, auch richtig im Verein?
Ja, ja.
Okay.
1860 München. Und sonst halt viel so Fitnesszeug gemacht.
Mhm. Ja. Ach, genau, ja. Kurze Side-Story. Ich glaube, die ist auch schon veröffentlicht. Genau, ich glaube, das gibt es tatsächlich in einer Podcast-Folge. Aber da erzählt Louis Ludwig, dass er, bevor er dich jemals in seinem Kurs gesehen hat,
im
Gym getroffen hat. Genau. Und du ihn dort angesprochen hast, Alter, ich bin demnächst bei dir im Kurs.
Ja. Und er dann so, hey, mach mal erstmal 40 Liegestütze.
So nämlich. Ja. dein Lieblingslehrer oder Lehrerin?
Sabine Fieten.
Grüße gehen nochmal raus. Mhm. Lieblingsfarbe?
Dunkelblau.
Häufige Antwort tatsächlich. Finde ich aber auch schön. Lieblingstier?
Panther.
Sehr gut. Meine Hobbys. Schlagzeug spielen zählt nicht.
Boah, das ist krass. Hä, habe ich keine Hobbys? Freunde, Sport. Ich muss mal einmal kurz überlegen, es kann ja nicht sein.
Was habe ich denn für Hobbys? Das gibt's ja nicht. Das ist echt eine krasse Frage.
Freunde und Sport.
Ich finde das völlig okay.
Ja.
Hast du Freunde außerhalb der Musikszene? Oder ist es so, da man sich so viel mit der ganzen Szene beschäftigt und da ja auch Menschen kennenlernt,
und logischerweise? Und so viel erlebt zusammen, ja. Ich habe schon Leute, die nicht in der Musikszene sind, Freunde, ja. Aber ich glaube mehrheitlich MusikerInnen. Ja.
Was ja auch manchmal ganz nette Leute sind. Nicht alle, aber viele. Ich esse am liebsten.
Ohake.
What?
Ja, das ist ein Familiengericht. Nee, das gibt's auch so. Ich weiß gar nicht, wie das sonst heißt. Das ist Topfen.
Topfen
mit
ist
Mehl.
Quark.
Genau, Topfen mit Mehl und dann ein bisschen Salz. Dann machst du dir so kleine Würstchen und machst so kleine, mit dem Messer kleine Viereckchen,
ja.
Und dann brätst du die in der Pfanne und isst die mit Apfelmus.
Ach, warte.
Zimt und Zucker.
Warte. Doch, ich kenne das. Und zwar heißt das, gibt's das auch, also in der...
Sind es dann Schub...
Nee. Das gibt es nämlich auch im
das sind also kleine,
in Sachsen gibt es das, glaube ich, auch ganz. Wie heißt denn das mit so einem Donnerwetter?
Das gibt's sonst nicht. Das
ja,
nicht.
Verdammt. Ah, es fällt mir nicht ein. Aber ich habe so eine grobe Idee.
Mhm.
Ah, verdammt, das ärgert mich ja gerade.
Kann man auch nicht immer essen, aber wenn man es macht, ist sehr lecker.
Okay, sag nochmal, Ohacke?
So nennen wir es, ja.
Okay.
Weiß nicht, woher es kommt.
Ich werde das mal checken. Aber gut, das Rezept hast du ja gerade beschrieben, können es alle direkt
nachkochen. Das ist wirklich total einfach.
Okay, ich habe einen Stammhörer, von dem ich genau weiß, dass er diesen Podcast immer beim Kochen hört.
Mhm.
Lieber Stefan, hau
Stefan,
rein.
Stefan, probier das mal aus als Nachtisch.
Genau. Ich trinke am liebsten.
Zitronenwasser.
Die meisten empfinden diese Frage als sehr gemein, ich eigentlich auch. Aber ich habe manchmal auch schon sehr konkrete Antworten bekommen.
Mhm.
Lieblingsmusikerin oder Band?
Eine Person? Unmöglich.
Ja, du weißt ja, wie es ist bei diesen Freundebüchern. Das
sind ja, ja.
So Linien, da kann man dann,
da kann man dann quetschen, ganz viele
so.
Sachen.
Ja. Ganz viele schafft man meistens nicht, aber man schafft immer ein bisschen was dahin zu quetschen.
Herbie Hancock, Chris Dave, Justin Tyson und mein Papa.
Oh, check. Das nehmen wir so. Alles, also fast alles Schlagzeuger.
Mhm.
Bis auf Herbie. Wobei Herbie bestimmt auch Schlagzeug
der
spielt.
Der trommelt sich ja auch
wahrscheinlich besser als manch einer.
Ja. Was.
Hast du ein Lieblingsbuch?
Ich lese gar nicht so viel. Aber ein Lieblingsbuch? Lass mich mal kurz überlegen.
Das Abgefahrene, weil das ist halt wirklich eine Spalte, da muss ich sagen, sind die Freundebücher der Kinder fast immer, da steht immer was. Also die haben gerade immer irgendwas am Start. Ob es jetzt je nach Alter gerade irgendwie Peppa Pig ist oder dann später irgendwelche wirklich Romane oder so. Aber da steht fast immer was. Und bei den Erwachsenen wird es oft deutlich weniger.
Wie heißt das nochmal? Die Welt in 100 von Yuval Noah, wie heißt das? Das war kein, also es ist halt ein sehr wissenschaftliches Buch, aber.
Jetzt wird hier live im Podcast gegoogelt. Das ist von Yuval Harari, oder?
Ja. Lass uns das nehmen.
Das nehmen wir.
Ja. Eine kurze Geschichte der Menschheit.
Eine kurze Geschichte der Menschheit von
Yuval Noah Harari, glaube ich, oder?
Heißt der auch Noah?
Ich glaube, ja.
Ach so, das wusste ich gar nicht.
Ich glaube, ja.
Okay, ja, nehmen wir so. Okay. Eine kurze Geschichte der Menschheit. Hast du einen Lieblingssportler oder eine Lieblingssportlerin?
Mark McMorris.
Ja, wer?
Mark McMorris, das ist ein Snowboarder, ja.
Ah, okay. Ja, ich habe von Sport ehrlich gesagt keine Ahnung. Also ich mache gern Sport, aber ich keine Ahnung.
Check den mal aus.
Mark McMorris.
Ja, ob das aus Kanada.
Ob das ein Künstlername ist?
Nee.
Nee?
Ich glaube nicht.
Da
Familienname.
Da haben seine Eltern sich bestimmt gefreut.
Ja.
Hey, wir heißen McMorris, wie nennen wir unser Kind? Am besten Mark.
Ja.
Lieblingsfilm oder Serie?
Das sind wirklich keine einfachen Fragen.
Nee, ne?
Das muss man alles schneiden. Jetzt, wir brauchen ja ewig.
Das macht doch nichts, das kann ich ja gut machen.
Muss man überlegen, ich gucke nicht so viel. Eine gute Serie. Fargo finde ich eine gute Serie.
Ich glaube, habe ich nicht gesehen, weiß ich. Aber okay, Fargo. Lass mal als Tipp drinstehen. Leute, guckt Fargo, ich mach's auch. Und dann gucken wir mal, ob Noah recht hat. Ich glaube, er hat recht. Jetzt wird's, naja, das ist jetzt eine Frage, die für ein Kind, ist nicht so schwierig vielleicht, aber naja, für jemanden wie uns vielleicht schon eher. Das möchte ich mal werden.
Ich möchte gern Schlagzeuger werden.
Das ist so gemein.
Ja,
jemand wie
ist ja
du
voll
das
einfach.
Sagst. Nee, das ist voll fies. Ich möchte mal Schlagzeuger werden. Wir alle so, oh Alter, ey, auch nur 5% davon können. Ich möchte mal Schlagzeuger werden. Na gut, das lassen wir mal so eingetragen. Das würde ich auf eine einsame Insel mitnehmen.
Mein Zitronenwasser, glaube ich, von vorhin, oder? Das brauche ich ja.
Auf jeden Fall, das ist schlau, also sonst nur Salzwasser und so. Und ich habe auch im Rahmen dieses Podcasts schon so viele Leute mit so vielen Hilfsmitteln auf diese Insel geschickt. Du kommst auf jeden Fall wieder runter, du hast da Stereoanlagen, Musik, alles. Also insofern ist das Zitronenwasser
eine
gute Idee. Vorletzte Frage lautet, das mag ich überhaupt nicht.
Wenn Leute ungerecht sind.
Die letzte Frage und da richtet sich die Antwort für gewöhnlich an den oder die BesitzerInnen des Freundebuchs. In diesem Fall richtet sich die Antwort aber
an
natürlich
dich?
Nein, natürlich an unsere Community draußen, an die Menschen, die das hören. Das wünsche ich euch.
Nur das Allerbeste, dass ihr gesund und munter seid, dass ihr trommeln könnt, dass ihr das Leben genießt und auf euch aufpasst und auf eure Lieben.
So machen wir es. Noah, vielen Dank, dass es endlich geklappt hat. Es
ja, mega.
Inneres Freudenfeuer.
Gleichfalls. Ich bin sehr dankbar. Cool, dass wir es geschafft haben.
Ja, auf jeden Fall. Mach's gut. Bis zum nächsten Mal.
Du auch. Ihr auch. Tschüssi.
Danke vielmals.
Und das war's für diesen Monat wieder vom Drum Talk. Noah hat nach dem Gespräch nochmal meinen Horizont erweitert. Wir waren nämlich zusammen Partei essen. Kennt ihr nicht? Kannte ich auch nicht. War aber richtig lecker. Und wisst ihr was? Esse ich jetzt gleich nochmal. In diesem Sinne, guten Appetit, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Tschüss, euer Ben Flohr.